Der HSV, er ist wieder zurück. Und wie? Rang 13 mit 15 Punkten und das nach 13 Spieltagen. Wir wollen drüber sprechen mit Lasse Borg vom Volksparkgeflüster, jetzt hier im Rasenfunk.
Hochverehrtes Publikum, der Rasenfunk.
Wir waren immer ein super Publikum und ich hoffe, dass sie den Verein auch weiterhin unterstützen werden. Ich brauche, glaube ich, nur dieses eine Wort sagen. Herzlichen Dank.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und hallo und herzlich willkommen, Lasse. Wie schön, dass du da bist.
Moin Max, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ich freue mich auch, dass es wieder einen HSV-Erstligaschwerpunkt gibt. Es ist so schön, wir haben so viel zu besprechen, aber die erste Frage muss sein, wie oft in den letzten 48 Stunden hattest du das Hackentor von Luka Buskovic vor Augen?
Ziemlich oft, und es gibt da auch tatsächlich ja jetzt von einer gewissen Marke, die so Fußballbilder macht, so ein Print, und vielleicht ist er im Warenkorb gelandet. Ich lasse die Frage mal offen.
Es ist auch so ein gutes Marketing von denen, dass sie sowas dann gleich melken können, ja. Muss man echt mal sagen. Herzliche Grüße an die Hands of God sind natürlich
okay.
Gemeint. Ja, ja, ist ja hier okay. Friends of the Show, sage ich einfach mal. Aber das war schon was Besonderes, dieses Nordderby, oder?
Ja, absolut, absolut. Das war so die Krönung der letzten vielen Heimspiele, die eigentlich alle ziemlich gut gelaufen sind, ja.
Und kannst du in Worte fassen, was da gerade beim HSV passiert? Hat es eine besondere Qualität oder wirkt das nur auf mich so, weil ich halt den HSV in der Zweitliga-Zeit schon so ein bisschen beobachtet habe, aber logischerweise habe ich nicht alle Spiele gesehen, so wie jetzt in dieser Saison. Und mein Eindruck ist schon, dass da verschiedene Knoten geplatzt sind jetzt mit dem Aufstieg.
Ich glaube, es ist, nachdem der Saisonstart ja etwas holprig verlaufen ist und auch die Saisonvorbereitung eher mir so ein bisschen P in den Augen hervorgezaubert hat, also Panik. Mhm. Es ist jetzt so, es greift immer mehr alles ineinander und man merkt, dass die Mannschaft sich jetzt, wenn man jetzt speziell aufs Derby guckt, sich halt auch hat wirklich anzünden lassen von den Methoden, die Merlin Polzin da genutzt hat, um die Mannschaft wirklich zu motivieren. Und das hat man gemerkt, das hat funktioniert. Aber insgesamt ist es wirklich ein Positivtrend beim HSV, der natürlich aber auch immer noch seine Ausreißer nach unten hat. Also ist noch nicht alles als Paletti, sag ich mal.
Ich hatte heute einen Besucher, auch Journalist, der meinte, ja, die träumen doch schon wieder vom Europapokal. Den habe ich aber eingebremst. Ja, ja, keine Sorge. Aber was sind denn das für Methoden, die Merlin Polzin da anwendet?
Naja, es gab ja immer die Diskussion, ich weiß nicht, ob das in der zweiten Liga, als Merlin Polzin ein Trainer geworden ist, auch schon mitbekommen hast. Es gab ja mal diese Diskussion, er ist ja nun der Co-Trainer und er war ja unser Co-Trainer unter diversen Trainern.
Ja.
Und er hat sich da bei vielen Trainern auch was abgeguckt und nicht nur taktisch, wo er in meinen Augen sowieso super versiert ist. Ich will nicht sagen Genie, aber er ist schon ein Taktikfuchs, sag ich mal. Und auch rein mentalitätstechnisch und motivationstechnisch ist er halt schon jemand, der auch mal auf Mittel zurückgreift, die vielleicht nicht jeder Trainer nutzt. Das hat man jetzt gesehen, als die Mannschaft zum Beispiel aus dem Bus ausgestiegen ist, aus dem Mannschaftsbus und die letzten Meter zum Stadion dann zu Fuß in die Katakomben gelaufen ist, durch das Spalier von den Fans, die dann mit Pyro und sie angefeuert haben. Das ist dann, und das war eine Abstimmung zwischen dem Trainerteam, dem Sportvorstand und der aktiven Fanszene. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Oder genauso die Plakate der Werder Bremen Fans, die ja hier durch Hamburg kursierten hat er dann quasi ausgedruckt und den Spielern wohl angeblich in die Kabine gehängt. Und das so als Motivationsmittel genommen, ist natürlich so ein bisschen der älteste Trick der Welt, den man auch manchmal in der Amateurliga hört, weil dann drucken wir das einfach aus, was die über uns sagen, und ich hänge das an die Kabine und dann geben wir die Antwort auf den Platz. Aber tatsächlich, ich glaube, mich würde es als Profifußballer auch anzünden, wenn der Trainer das richtig verpackt. Das ist natürlich ein Mittel, was du nicht jedes Spiel benutzen kannst. Das ist jetzt kein Mittel, was du jetzt am Heimspiel gegen Heidenheim benutzt oder so. Aber so im Nordderby ist das, finde ich, schon legitim, das so solche Mittel zu nutzen. Und auch wenn man sich jetzt die Doku in der ZDF zum Beispiel angeguckt hat, da sieht man ja auch, dass er hat schon so ein paar Kniffe, die er da benutzt, um nochmal in speziellen Situationen nochmal das Letzte aus den Spielern rauszukitzeln. Und das zeigt eigentlich, dass er halt nicht nur der Taktiker ist, sondern dass er auch laut werden kann, tatsächlich auch emotional werden kann. Also ein bisschen, das ist schon sehr facettenreich, was er da macht. Und auch nicht nur Aktionismus, sondern auch Hand und Fuß hat, was er da tut.
Ganz kurz, ich habe das mit den Plakaten nicht so ganz mitbekommen. Was waren denn das für Plakate? Da ja, kam auch Polzin drin vor, oder?
Ja, genau. Es gab ein quasi Fake-Interview von den Werderanern, die dann gesagt haben, ja, eigentlich muss ich zugeben, wir haben die Hosen voll und und Werder Bremen ist uns eigentlich überlegen. Und das, ich weiß gar nicht, wo das abgedruckt wurde, das kursierte dann so durch die Medien und auch teilweise mit Beschimpfungen, muss ich jetzt hier ja nicht erwähnen,
nee, nicht
Plakate, die durch die in der Stadt plakatiert wurden, die hat er wohl ausgedruckt und dann in die Kabine gehängt. Und am Ende wurde ja auch quasi nach dem Derby-Sieg wurden diese Plakate auch zeremoniell quasi dann von den Spielern vor der Nordtribüne zerrissen.
Ach, Fußball, man muss ihn einfach lieben.
Ja.
Er kann so hochwissenschaftlich sein und er kann auch so profan sein. Aber weil du gerade die Doku angesprochen hast, das war auch für mich ehrlicherweise so ein, es hat die Facette von Merlin Polzin erweitert. Denn
total, ja.
Dieses, dass er eben so gut im Motivieren ist, dass er auch bereit ist, verschiedene Wege zu gehen. Also, und das sind ja nicht nur Kabinenansprachen, in denen er emotionaler ist, als man es vielleicht gedacht hätte. Aber ehrlicherweise, das ist erst einmal, ist es einfach nur ein bisschen Rumgebrülle. Das macht, kann auch jeder Trainer so machen. Das können wir zwei auch simulieren. Oder wenn du dir irgendwelche.
Ja, wir hatten auch mal einen Trainer, wo das nicht so geklappt hat, Max. Also.
Welchen der Trainer, die so viel gebrüllt haben, meinst du jetzt damit?
Ja, der hat sich selbst immer so als HSV-Fan groß bezeichnet und der hat auch öfter mal rumgebrüllt. Der ist auch dafür bekannt, dass er öfter mal rumbrüllt. Und bei dem hat das ganz und gar nicht funktioniert.
Ach so, das war der, der gesagt hat, wir spüren keinen Druck, wir sind der Druck.
Nee, der andere, der
ach
mit
so,
der Schiebermütze.
Also Tim Walter. Ach so, nee, Steffen nee, Baumgart war doch.
Steffen Baumgart, genau.
Ach so, ich dachte, stimmt, Steffen Baumgart hätte das mit dem Druck gesagt. Das, aber gut.
Stimmt doch, das hat, ja, jetzt habe ich es gerade verwechselt. Ja, stimmt, Steffen Baumgart war das mit dem Druck. Du hast recht, das stimmt.
Sind der Druck.
Ich dachte, das wird, ja, du hast recht. Ja, bei dem hat das zum Beispiel nicht funktioniert.
Genau, weil es ja auch ineinander greifen muss und man muss auch ein bisschen Glück haben, ehrlicherweise, als Trainer. Also wenn Steffen Baumgart da irgendwie dieses Druckspiel dann gewonnen hätte, dann hätten alle gesagt, oh geil, bei dir läuft's und dann hätten vielleicht auch die Spieler bei der nächsten Ansprache das Ganze noch mit vor sich hergetragen. Aber worauf ich gerade hinaus wollte, war, dass Merlin Polzin, der ja für alle, die mit dem HSV jetzt nicht so nahe stehen wie du, schon ein unbeschriebenes Blatt war, dass der eben, glaube ich, durch diese Doku wirklich nochmal gewonnen hat, weil man eben gesehen hat, zum einen, er kann auch emotional werden, was man ja so gar nicht merkt. Er ist einer der höflichsten Leute in Postmatch-Interviews, auch wenn es gerade um Schiedsrichterfehlleistungen und so weiter geht. Also wenn er schon mal sagt, ich möchte mich dazu jetzt nicht äußern, dann weißt du schon, oh, jetzt ist aber was richtig offensichtlich Schlimmes passiert gegen den HSV. Sondern weil man eben auch gesehen hat, er kann diese Kabinenansprachen, aber er hat auch einiges im Drumherum des Teams verändert. Also hat eben einen erweiterten Mannschaftsrat einem berufen, der dann eben auch zusammen, ich glaube, mit einer Sportpsychologin und noch jemandem regelmäßige Meetings hatte. Du kannst es besser ausführen.
Das gibt es jetzt in der Bundesliga tatsächlich in der Form nicht mehr. Mhm. Diesen Führungsrat der Spieler und auch mit der Sportpsychologin, das ist gab es aber in der zweiten Liga. Genau.
Ah ja, okay. Wusste ich nicht,
momentan,
dass sie damit aufgehört
haben. Soweit
ja.
Ich weiß, gibt es diesen Rat in dieser Form nicht mehr. Also nicht mehr mit dieser Sportpsychologin.
Mhm.
Es gibt, glaube ich, noch Sportpsychologen, die im Hintergrund arbeiten, da nicht mehr konkret dieser Rat.
Und ich fand
aber
das eben so interessant, weil die Spieler ja dann da auch dann beim letzten Treffen gesagt haben, ja, es hat ehrlich gesagt schon manchmal genervt, hier jeden Montag war es, glaube ich, immer nachmittags hier nochmal anzutanzen. Die armen Fußballprofis haben sie nochmal einen Termin mehr in ihrem Terminkalender gehabt. Aber das fand ich interessant und eben, dass du da auch gesehen hast, er greift auch zu anderen psychologischen Maßnahmen, wie eben zum Beispiel eine Vitrine, in die dann Spieler und auch Staff-Angehörige eben Dinge packen, die ihnen wichtig sind, mit denen sie viel verbinden und die eben auch so eine Gemeinschaft erzeugen sollen. Und das alles sind so kleine Bausteine, die können funktionieren, die müssen nicht funktionieren, die haben auch immer ein bisschen was von einem Assessment Center. Aber man sieht eben, wie vielseitig er versucht hat, erstmal diesen Aufstieg möglich zu machen. Und wenn dann dazu noch eine taktische Komponente dazu kommt, die definitiv bei ihm vorhanden ist, das haben wir jetzt auch in der Erstligasaison auch schon gesehen, dann hast du schon mal einen relativ runden Trainer und wie lange der dann Erfolg hat, gut, das ist halt dann auch ein bisschen Glück und Pech. Also ihr seid wahrscheinlich gerade sehr zufrieden mit ihm.
Ja, doch. Und das ist tatsächlich auch etwas, was man sagen muss, was auch Merlin Polzin ja auch selbst nicht müde wird, immer zu betonen, dass es nicht nur um ihn geht, sondern dass es um das gesamte Team geht. Und das wirklich, du hast es ja gesagt, es ist teilweise so ein bisschen Assessment-Center-mäßig, aber es ist wirklich, es ist nicht nur gespielt, sondern es ist wirklich so, dass der ganze Verein ist ein Ganzes. Und das ist in meinen Augen auch der Unterschied zu der Zeit unter Tim Walter. Bei Tim Walter war es so ein bisschen, Tim Walter war so der der Löwenpapa teilweise, der sich dann immer vor alle vorgestellt hat und versucht hat, auch gegen, sag ich mal, gegen die Presse oder gegen auch innere Querelen alle zu verteidigen. Und jetzt ist es wirklich, dass ein Ganzes und alle arbeiten zusammen. Es ist, ja.
Und
das ist, glaube ich, der Unterschied.
Glaubst du, dass, also ein Stück weit ist es, so ehrlich muss man sein, jetzt auch Zufall, dass man jetzt halt unter Polzin aufgestiegen ist. Also da sind jetzt, standen jetzt alle Sterne günstig. Gleichzeitig fällt es aber schon auf, eben wie viele Dinge anders sind bei ihm. Also du hast eben diese Aspekte, die wir gerade schon angesprochen haben, dann hast du ein unheimlich junges Trainerteam. Das habe ich auch in der Vorschau ja nochmal versucht herauszuarbeiten. Also du hast Merlin Polzin, der ist 1990 geboren. Du hast Loic Favé, der ist 1994 geboren. Du hast Richard Krohn, der ist 1995 geboren. Und Max Bergmann, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber es müsste sogar in diesem Jahrtausend noch gewesen sein, wenn ich mich nicht gerade verrechnet habe. Also die sind unheimlich jung, so wie ja auch noch weitere wichtige Personen beim HSV jung sind. Glaubst du, dass das einen Unterschied macht, diese Jugend von diesen jetzt erstmal vier genannten?
Ich glaube, es macht einen Unterschied in dem Sinne, dass die Jugend, glaube ich, die Spieler gut erreicht, weil die Trainer nicht großartig viel älter sind als die Spieler selbst. Und ich glaube, das ist auch etwas, was beim HSV stattfindet. Da sind wir auch wieder bei Assessment Center. Es ist vielleicht so ein bisschen so eine flache Hierarchie tatsächlich beim HSV. Es ist alles sehr auf Augenhöhe, so kommt es mir von außen. Ich habe da keine Insights, ne? Aber ich von mir, für mich als Fan und als Mensch, der sich sehr viel mit dem Verein beschäftigt, für mich kommt es von außen so vor, als wenn das schon alles, wie gesagt, sehr flache Hierarchien sind und Mannschaft und Trainer sehr auf Augenhöhe sind. Und ja, da wird das sicher als Alter auch eine Rolle spielen. Natürlich werden sie auch Fehler machen aufgrund ihres Alters, weil sie halt kaum Erfahrung haben. Das wird passieren, ist auch schon passiert. Aber insgesamt finde ich, das ist schon eine Chance, dieses junge Alter, weil eigentlich kannst du dich nur weiterentwickeln und da in der Zukunft eigentlich, da ist noch viel Luft nach oben auch durch das junge Alter.
Ja, und ich meine, fachlich gibt's auf jeden Fall zumindest einige Hinweise, dass da viel vorhanden ist. Also Loic Favé, der ja selber ein Buch geschrieben hat über Wahrnehmungs- und Entscheidungsfähigkeiten im Fußball. Sein Buch heißt Kreatives Fußballtraining, 350 Trainingsformen für ambitionierte Leistungsstufen. Also habe ich schon mal eine Idee, wer da den Trainingsplan macht oder den Trainingsplan umsetzt jetzt ja. Mal so gesehen. Max Bergmann, der ist natürlich auch Special Friend of the Rasenfunk, weil er hier schon mal zu Gast war, der definitiv im Taktischen sehr, sehr tief drin ist und ja auch aus einer Analyse-Ecke herauskommt. Gleichzeitig schützt einen das ja aber nicht vor den Dingen, die als Fußballtrainer einfach passieren können. Und ich habe vor der Sendung überlegt, was war eigentlich so bisher so der kritischste Moment, den Merlin Polzin mit seinem Trainerteam umschiffen musste. Ist es korrekt, da vielleicht den Namen Robert Glatze fallen zu lassen oder hättest du da was anderes im Kopf?
Meinst du jetzt bezogen auf die Erstligasaison oder auf die Zweitligasaison oder auf die gesamte HSV-Zeit?
Jetzt erstmal auf die Erstligasaison. Ich habe mich gefragt, was jetzt aktuell so in den letzten Wochen und Monaten die größten Herausforderungen waren.
In meinen Augen war die größte Herausforderung insgesamt nach außen das neue System und die neue Systemumstellung und die neue Taktik zu verkaufen. Das ist für mich so für mich insgesamt das die größte Herausforderung gewesen, die auch, glaube ich, Merlin Polzin wirklich, da muss da wirklich mit Händen und Füßen für kämpfen, auch bei mir zum Beispiel. Ich war kein Freund dieser Systemumstellung, dieser krassen Systemumstellung auf die Fünferkette zum Beispiel. Mhm. Und das ist für mich sein größter Kampf, den er zu kämpfen hat, diese Umstellung zu verteidigen. Es klappt jetzt, man sieht, dass es langsam Früchte trägt und funktioniert, was er sich da ausgedacht hat. Aber das ist für mich das größte Problem. Und da spielt natürlich, was du gesagt hast, mit einher, mit Robert Glatzel, der natürlich in diesem neuen System nicht mehr Stürmer Nummer 1 ist. Von daher hast du mit deiner Frage recht. Und das geht so mit einher. Taktik in Robert Glatzel ist, glaube ich, das kannst du nicht trennen, das Thema.
Dann erklär uns doch mal, was hat sich denn da verändert von der zweiten Liga zur ersten Liga, jetzt jenseits von reinen Viererketten, Fünferketten-Debatten. Das Wichtigere ist ja die Art und Weise, in der man spielt.
Eigentlich hat sich alles verändert. Der HSV war vorher ich will nicht sagen, unter Steffen Baumgart hat man versucht zu pressen, aber man war eher eine Ballbesitzmannschaft, die viel Flügelfokus auch hatte mit einer Kette, einer Abwehrkette, die sehr hoch stand, meistens Viererkette. Dann hatte man oftmals ein sehr extremes Dreiecksspiel in der Abwehr, auch mit Daniel Heuer Fernandes. Mhm. Sehr progressive und gefährliche Pässe aus der Innenverteidigung raus. Jetzt ist man ja eher eine Mannschaft, die abwartend spielt, die tief steht, die sequenziell ins Pressing geht. Der HSV geht teilweise gar nicht ins Pressing, lässt den Gegner kommen. In einigen Phasen geht man dann ins Pressing, lässt den Gegner eher in Zonen kommen, wo er vielleicht nicht so gefährlich werden wird. Man hat jetzt pro Spiel vielleicht, sagen wir mal, teilweise 30% Ballbesitz. In der zweiten Liga hatte dann man teilweise 70% Ballbesitz, wenn nicht sogar 80% unter Tim Walter teilweise in einigen Spielen. Es ist ein gänzlich anderes Fußballspiel. Und das liegt, glaube ich, daran, wenn ich das erläutern soll, warum Merlin Polzin das gemacht hat, ist, ich sag immer, der HSV ist für mich eigentlich, das soll jetzt nicht irgendwie eine arrogant klingen oder so, aber der HSV ist für mich eigentlich schon fast im zweiten Bundesliga-Jahr. Man hat diese Methode, die viele Mannschaften nach Aufstieg nutzen, die Motivation zu nutzen und auf eine bestehende Mannschaft zu setzen, die hat man eigentlich, den Weg ist man nicht gegangen. Man hat analysiert, was müssen wir verändern, um in der Bundesliga mithalten zu können. Man hat gemerkt, mit diesem Fußball, den wir spielen, ich will es jetzt nicht Hurra-Fußball nennen, es war der Walter-Ball teilweise, unter Merlin Polzin war es dann Walter-Ball Light. Mit diesem Fußball werden wir in der Bundesliga vielleicht drinnen bleiben, es wird sehr schwer werden, da muss wirklich jeder ans Maximum kommen. Und dementsprechend hat man einfach taktisch sehr viel verändert, wenn man denkt, dass man damit in der Liga bleibt. Und das spricht ja auch dagegen, dass man sagt, der HSV spricht schon von Europa, die Fans. Das Ziel ist der Klassenerhalt. Mhm. Und das gehen auch die Fans mit. Und das sagt auch Merlin Polzin und deshalb auch diese Umstellung. Aber es ist wirklich so, ich habe immer gesagt, wenn es funktioniert, dann ist es genial, weil man hat quasi zwei Schritte statt einem gemacht. Weil wenn du jetzt andere Mannschaften nimmst, zum Beispiel Darmstadt oder so, die sind ja sowieso schon defensiver gestanden in der zweiten Liga. Niemand hat so gespielt wie der HSV in der Bundesliga. Und die müssen nicht so viel umstellen, wenn sie hochgehen, weil sie an sich defensiver spielen und nicht diesen Walterball oder dieses sehr offensive Ballbesitzspiel meistens spielen. Der HSV hingegen hat dieses Spiel und musste dementsprechend dann diese Veränderungen vornehmen. Und wenn das funktioniert und man diese zwei Schritte auf einmal macht, ist das natürlich, dann bist du der Held. Dann sagst du, okay, das war genial. Du änderst alles und bist gleich in der Bundesliga etabliert mit einem System, wo du auch weißt, dass du im nächsten Jahr darauf aufbauen kannst und dich dann immer wieder steigern kannst. Und es ist nicht so, dass du sagst, du setzt auf den Faktor Euphorie und versuchst, über die Euphorie drin zu bleiben, sondern du versuchst es direkt taktisch. Das ist, wenn es klappt, bist du der Held, wenn es nicht klappt, bist du der Depp.
Und das hat aber, du hast es ja vorhin schon genannt, wirklich zu großer Panik geführt bei vielen HSV-Beobachterinnen und Beobachtern, weil die Saisonvorbereitung überhaupt nicht so lief, wie man sich das vorgestellt hat. Und weil es dann auch erste Berichte gab, wer weiß, was an denen dran war, aber die Berichte alleine reichen ja dann schon, um Unruhe zu säen, dass auch Stefan Kuntz wohl intern gesagt hätte, was machen wir hier, das funktioniert doch nicht, wir müssen jetzt wieder einen anderen Fußball spielen. Wie ich vorhin rausgehört habe, und ich meine, wer es Volksparkgeflüster mal gehört hat, der hat es ja auch mal vielleicht in Zwischentönen mitbekommen. Dich hat es auch verunsichert. Kannst du uns nochmal zurücknehmen in den Sommer und gab es denn dann einen Moment, wo es dann bei dir geswitcht ist?
Ja, im Sommer war es natürlich, wir waren alle sehr gespannt, was wird man den Polzin jetzt machen in der Bundesliga. Für mich war immer damals, das ist natürlich jetzt eine Hätte-wäre-wenn-Frage, für mich war immer das größte What-If des deutschen Fußball bezogen auf den HSV. Was passiert, wenn Tim Walter es schaffen würde, mit dem HSV aufzusteigen? Wird er mit dem Walterball die Bundesliga komplett überrollen oder werden wir einfach gnadenlos untergehen? Und das war für mich die Frage. Es kann beides passieren und niemand weiß es. Die Frage werden wir nie beantwortet bekommen. Auf jeden Fall nicht mit dem HSV, vielleicht mit irgendwelchen anderen Mannschaften. Ich glaube nicht mehr dran, tatsächlich. Auch wenn ich Sympathien für Tim Walter noch habe. Aber tatsächlich hat Merlin Polzin in der zweiten Liga eher so eine Tim Walter Light-Variante genommen, auch so ein bisschen Baumarkt-Elemente. Er hat sich bei allem ja so ein bisschen rausgepickt und hat dann ja im Sommer entschieden, was ich eben schon gesagt habe, konsequent umzustellen. Dementsprechend natürlich auch erfahrene Spieler auf der Bank zu lassen, wie ein Robert Glatze, neue Spieler zu holen. Die Mannschaft ist ja quasi komplett neu. Du hast Torunariga geholt, du hast einen Vuskovic geholt auf den letzten Drücker quasi nach einem langen Gerangel mit Tottenham. Dann hast du noch einen Lokonga und Fabio Vieira geholt auf den letzten Drücker. Die wirklich, ich glaube, das war der Moment, wo meine Hoffnung so ein bisschen gestiegen ist, weil ich fand die Vorbereitungsspiele wirklich gerade offensiv nicht, also katastrophal. Ich hatte wirklich so ein bisschen Angst, oh Gott, was wird das für eine Saison von unserem HSV? Und das war auch das, was vielen Fans in der Sommerpause so ein bisschen Sorgen gemacht hat. Die Testspielergebnisse waren nicht gut. Auch die Art und Weise war nicht gut. Und ich glaube, man hat das ja auch dann gesehen, als die Saison losging. Zweites Spiel, St. Pauli, das Derby, kam zu einem gänzlich unpraktischen Zeitpunkt. Das hat das natürlich auch nochmal befeuert. Ja, und dann ist es ja jetzt sukzessive immer besser geworden. Und ich glaube, so ab dem Mainz-Spiel, das Mainz-Spiel war, glaube ich, der Punkt, wo man dann gemerkt hat, okay, es ist zwar quasi Anführungszeichen immer diese Fünferkette und immer dieses gleiche System, aber Merlin Polzin spielt ja dieses gleiche System je nach Gegner immer total unterschiedlich. Also es ist quasi auf dem Papier ist es immer diese beiden Schienenspieler und ja Fünferkette und die beiden Achter oder ein Sechser, ein Achter, wie man es nennen möchte, und die Dreierkette hinten. Aber es ist ja, je nachdem, welchen Gegner du spielst, wird das teilweise ganz anders ausgelegt, das System. Von daher, man merkt schon, er hat sich da Gedanken gemacht, aber wie gesagt, der Sommer war holprig, ja.
Und glaubst du, das Ganze hätte funktionieren können ohne diese Last-Minute-Transfers?
Wenn ich jetzt sehe, was Sambi Lokonga für einen Impact aufs Spiel hat und auch was Luka Vucevic da in der Innenverteidigung Spiel für Spiel überragende Leistung bringt, wäre es, glaube ich, ohne diese Last-Minute-Transfers schwer geworden, ja. Ich glaube, dann wäre man, glaube ich, jetzt nicht da in der Tabelle, wo man jetzt ist. Bin ich mir, glaube ich, jetzt sogar ziemlich sicher.
Und welchen Voodoo hat Stefan Kunz angewandt, um Sambi Lokonga für 300.000 Euro von Arsenal kaufen zu können?
Das frage ich mich auch. Ich habe eben nochmal gelesen, er ist damals von RSC Anderlecht für 21,5 Millionen zu Arsenal London gewechselt. Ja, es ist, er war ja auch bei Arsenal London. Ich glaube, wie viele Spiele hat er gemacht in seiner Karriere? Insgesamt 157 oder 125. Wir haben gerade im Podcast drüber geredet. Und da habe ich 5 Tore gemacht. Er hat jetzt in den 13 Spielen für den HSV 3 Tore gemacht. Und das war auch ein Kritikpunkt, den viele an dem Transfer von Sambi Lokonga hatten, dass Sambi Lokonga eher so ein Spieler ist, der immer so, eher so ein Sechser, eher keine richtige Holding Six, aber eher so ein Spieler für die Räume, aber wenig offensiver Output. Das war immer so das, was kritisiert wurde. Er ist nicht schlecht, er kann auch gute Pässe spielen, aber er hat halt keinen offensiven Output. Aber in meinen Augen kann es auch daran gelegen haben, dass Arsenal London, die Vereine, wo er bis jetzt war, ich habe die Spiele ehrlicherweise nicht verfolgt und er wird bei Arsenal ja auch nicht so extrem viel eingesetzt und RSC Anderlecht ist jetzt nicht so ein Verein, den ich regelmäßig gucke. Ich denke, er wird da anders eingesetzt und der HSV setzt ihn jetzt halt in den Räumen ein, wo er halt auch offensiv gefährlich wird. Ich habe im Podcast auch gesagt, ist so ein bisschen, im Fußballmanager sagt man immer Roaming Playmaker, heißt die Rolle. Und das passt perfekt zu ihm. So ein Spieler, der sich in die Räume bewegt, so eine Mischung aus Spielmacher und Box-to-Box-Mittelfeldspieler.
Also es ist schon wirklich erstaunlich.
Ja, und also, der Preis ist natürlich Wahnsinn, ne? Das ist,
also
ja.
Der Preis ist krass. Also der Preis ist ja so niedrig, dass viele Leute, inklusive mir, ich immer wieder in meinem Kopf hatte, nee, das ist doch eine Laie, aber das stimmt nicht. Also, ja. Weil es passt irgendwie nicht so zusammen. Ich glaube, ich habe sogar einmal auch falsch gesagt im Rasenfunk oder zumindest irgendjemand hat es mal in den Kommentaren geschrieben, da war ich mir nicht sicher. Aber der hat jetzt schon, also mit den 3 Treffern, die er jetzt hat, nach 10 Bundesligaspielen, hat er schon die erfolgreichste Saison seiner Karriere eingeholt. Die war 2021 eben in der belgischen Liga, denn da hat er auch 3 Tore gemacht und dann noch 2 Vorlagen. Weiß man denn was darüber, wie Stefan Kunz auf ihn als Spieler gekommen ist? Also hat sich da auch was im Scouting verändert beim HSV jetzt in den letzten 1-2 Jahren?
Also das Scouting ist beim HSV sehr breit. Ich glaube, da wird an sich viel mit Listen gearbeitet von Spielern, die immer interessant ist. Das sieht man ja jetzt auch für den neuen Stürmer, der geholt werden soll, wurde jetzt eine Liste von 30 Stürmern erstellt. Ja. Und ja, Insights habe ich da leider auch nicht. Es gab ja auch die Gerüchte, dass sich vielleicht der Sambi Lokonga-Transfer auf dem Fabio Vieira-Transfer aufbaut. Oder beziehungsweise der Fabio Vieira-Transfer sich auf dem Lokonga-Transfer aufbaut. Und da hat man quasi so 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen bei Arsenal London. Aber wie genau sie auf Sambi Lokonga gekommen sind, kann ich dir ehrlicherweise nicht sagen. Aber wenn man den Verantwortlichen glauben will, heißt es ja immer, wir beobachten den Spieler schon länger. Das kann man natürlich im Nachhinein immer sagen, aber
gut, und was heißt auch beobachten? Also,
ja, natürlich. Ja,
ich habe auch den HSV in der zweiten Liga beobachtet. Hätte ich die Statusstellung sagen können? Nein, hätte ich nicht. Deswegen, das ist eine Frage. Ja, aber es ist ja auch so interessant, weil auf der einen Seite könnte man jetzt natürlich hier das hohe Loblied für Stefan Kuntz anstimmen. Auf der anderen Seite könnte ich aber auch sagen, das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, aber ich glaube, du verstehst, wie ich es meine. Auf der einen Seite Sambi Lokonga und auf der anderen Seite Yusuf Paulsen. Also.
Ja, ich verstehe, was du meinst, ja.
Es
wobei der jetzt den Siegtreffer im Derby gemacht hat. Das ist natürlich auch schon mal.
Für immer in euren Herzen, das ist mir schon auch klar, aber was hast du dir gedacht, als zum ersten Mal klar war, ach, er fällt wegen Verletzung jetzt doch nochmal überraschend für ein Spiel mehr aus, als man gedacht hätte?
Ja, also, vor allem, dass er zur Nationalmannschaft nachnominiert wird und sich da dann direkt verletzt, war natürlich auch so ein Ding, wo du sagst, ja, damit so hätte niemand gerechnet. Ja,
genau, wer hätte damit gerechnet? Und das ist eben das Interessante und das bringt mich auch, also wir haben jetzt quasi schon über Merlin Polzin und sein Trainerteam gesprochen und jetzt sind wir ja quasi dann bei der Rolle von Stefan Kuntz gelandet. Wenn du das nochmal zusammenfassen würdest, was sich auch mit ihm verändert hat und wie er den HSV repräsentiert, also was kommt dir da zuerst in den Sinn? Denn ich habe ehrlicherweise so einen komischen Mix immer noch im Kopf. Ich habe solche Dinge wie jetzt Sambi Lokonga, ich habe aber auch so Yusuf Paulsen Transfers und habe ein sehr unglückliches Zitat, wo er ein St. Pauli-Kind einfach stolpern hat lassen.
Die Aussage fand ich auch ein bisschen schwierig.
Natürlich ungerecht von mir, was ich mir da merke, aber ich glaube, so geht es ja vielen Hörerinnen und Hörern auch, dass man halt einfach so einen breiten Bauchladen an Emotionen und Erinnerungen an Stefan Kuntz teilt, geht ja auch noch in seine Spielerzeit zurück und so weiter und so fort. Wie geht's dir denn? Was verbindest du mit ihm? Und was glaubst du vor allem, wenn wir jetzt mal quasi alle Dinge, die so drumherum anekdotisch passiert sind, rausnehmen? Was ist seine Bedeutung für den HSV?
Als Nachfolger von Jonas Bold hat, glaube ich, Jonas Bold viel gute Vorarbeit geleistet beim HSV. Also seine Jahre, ich war nicht glücklich, als Jonas Bold gegangen ist, war ich immer großer Jonas Bold-Fan, kann man nicht sagen, aber ich fand ihn sehr gut als sportlichen Verantwortlichen bei uns. Und Stefan Kuntz wurde ja auch im Interview gefragt, was er sich so vorstellen könnte, welche Vereine. Und die Vereine, die er sich hätte vorstellen können, die waren dann eben doch eine Kragenweite zu groß für ihn. Und dann rief ja der HSV an und dann hat er gesagt im Interview, das ist eigentlich eine Anfrage, da hat sein Herz direkt höher geschlagen und das kann er nicht ablehnen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum er hergekommen ist. Ich glaube, bei Stefan Kuntz ist es so ein Ding, der macht das schon aus Passion beim HSV, das muss man sagen. Ich glaube, das ist der Hauptgrund, wegen Geld muss er es nicht machen. Bin mir ziemlich sicher, das ist einfach, der macht es, weil ihn diese Aufgabe reizt. Und ich glaube, der Unterschied von Jonas Bold zu Stefan Kuntz ist, dass Stefan Kuntz, glaube ich, in gewissen Situationen, ich will nicht sagen, etwas härter entscheidet. Aber ich glaube, Stefan, dadurch, dass Jonas Bold so lange da war, hat er natürlich auch, war sehr verwoben im HSV und war in viele Prozesse involviert. Stefan Kuntz war natürlich so ein bisschen so frischer Wind und hat auch nochmal quasi mit dem Blick von außen nochmal alles betrachten können und geguckt, was gefällt mir hier, was gefällt mir nicht, was könnte der Grund sein, warum Jonas Bold hier diese vielen Jahre es immer nicht geschafft hat, mit dem HSV aufzusteigen, und dementsprechend hat er dann ja auch einige Sachen verändert, obwohl in meinen Augen ja die Grundlage durch Jonas Bold schon sehr gut war beim HSV. Und ich glaube, es gibt einige Situationen, wo Stefan Kuntz, ja, vielleicht in den Interviews manchmal ein bisschen flapsig und vielleicht ein bisschen nicht ganz ernsthaft antwortet, ja, aber ich fand ihn immer gut, auch wenn bei seinen vorigen Stationen, was er so gemacht hat. Ich habe mich gefreut, als er gekommen ist. Natürlich ist man am Anfang ein bisschen skeptisch, weil er hat mit dem HSV eigentlich gar nichts am Hut gehabt. Aber was man so hört, ist es auch, dass soll ein gutes Zusammenarbeiten mit ihm sein, und er identifiziert sich jetzt auch mit dem HSV in so kurzer Zeit, versucht sich auch quasi hier in Hamburg quasi einzuleben und auch so den HSV-DNA aufzunehmen. Aber ja, Stefan Kuntz ist, ich glaube, für viele von außen, wie für dich auch, so ein bisschen so ein Rätsel, weil man ihn nicht so hundertprozentig greifen kann, ja.
Ja, vor allem seine Begeisterung für den HSV, die wirkte auf mich, und das ist aber wahrscheinlich ungerecht von mir, aber die wirkte auf mich nicht authentisch, weil ich keinerlei Bezug in seiner Biografie zum HSV erkannte.
Nee, genau, es gibt doch keine.
Man dachte sich so, bei wem schlägt denn das Herz höher, wenn der HSV anruft in dieser Situation? Also es ist ja nicht so, dass das jetzt der HSV noch von vor 15 Jahren ist. Ja. Ja, da kann ich das verstehen, aber das ist...
Das sehe ich natürlich als HSV-Fan komplett anders.
Ja, natürlich, aber, klar. Aber du weißt ja auch, wie ich es meine.
Ich verstehe, wie du es meinst. Und das ist, für mich war es am Anfang auch wundersam, als er das im Interview erzählt hat. Aber ich glaube, kauf es ihm eigentlich schon ab, was er da erzählt. Und wie gesagt, ich glaube, er ist so ein bisschen, viele sagen, er hat, er lässt, glaube ich, mehr laufen als Jonas Bolt, aber ich schätze ihn eher so ein, dass wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, er diese Entscheidung auch trifft und dann auch diese Entscheidung auch dazu auch steht und auch Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht ganz so beliebt sind im Verein oder vielleicht nicht so gern gesehen werden, weil er dann auch sagt, ja, was habe ich zu verlieren? Also ich habe keine Historie mit dem HSV. Bin jetzt natürlich arbeite für diesen Verein und versuche mich auch hier zu integrieren und ich atme auch die DNA und ich möchte Teil des HSV sein und bin auch Teil des HSVs. Aber wenn es dann hart auf hart geht, kann ich mir auch vorstellen, dass es Situationen gibt, wo er dann sagt, ja, nee, das machen wir jetzt und sich dann auch gegen andere intern durchsetzen kann. Was vielleicht anders als ein Jonas Bolt, der halt schon so lange da war.
Du hast ja auch schon gesagt, dass er da ein paar Dinge verändert hat. Jetzt zuletzt, wo du so drüber gesprochen hast, harte Entscheidungen zu treffen, kam bei mir immer wieder der Name Davy Selke hoch. Denn das war ja auch ein Thema im Sommer. Ist das sowas, wo du glaubst eben zu erkennen, dass Stefan Kunz da vielleicht einen anderen Weg geht, als ihn mutmaßlich jemand anders gegangen wäre? Oder hast du da was anderes gemeint?
Nee, das wäre so eine Beispielentscheidung, ja. Davy Selke war so eine Entscheidung. Es war halt so dieser Hickhack um sein Gehalt. Er selbst hat ja immer beteuert, dass es daran nicht liegt. Am Ende ist es dann herausgekommen, dass es ja anscheinend doch nicht ganz so unsichtig war, was dann auf dem Gehaltszettel steht. Ja, und das war auch eine Entscheidung, die dann vom sportlichen Vorstand und am Ende von Stefan Kunz, der federführend ist, getroffen wurde. Ja, dass dann halt zu diesen Konditionen, diese 3 Jahre mit dem und dem Gehalt, der Vertrag von Davy Selke nicht verlängert wird. Und das ist auch, ja, da hast du recht, das ist so eine Beispielentscheidung, die Stefan Kunz dann ändert. Auch zum Beispiel... auch Sachen im Hintergrund hat er, glaube ich, verändert. Sachen, die, ich glaube auch viele Sachen, von denen wir von außen gar nichts mitkriegen. Interne Prozesse hat er gesagt, hat da viele verändert. Verschiedene Gremien hat er sich angeguckt. Er hat ja von sich gesagt, er hat in alles einmal reingeschaut und hat einmal alles durchleuchtet.
Wäre halt interessant gewesen. So, ja. Also freue ich mich auf das Stefan Kunz Buch, das irgendwann mal in 15 Jahren rauskommt, wo er dann erzählt, was er gesehen hat, als er da alles angeleuchtet hat. Weil wir sind da, ja, Entschuldigung.
Ja, ich würde dir auch gerne irgendwie konkrete Beispiele nennen. Das Problem ist aber, er war jetzt irgendwie im Podcast, hat da so ein Weintasting gemacht, das war auch beim HSV, ich glaube sogar im Presseraum oder wo war es, oder ja, und auf jeden Fall, da hat er auch so ein bisschen erzählt, wie er das so alles sieht. Und für ihn ist, glaube ich, auch schon Erfolg, ist, glaube ich, für ihn hat Erfolg hat, glaube ich, für Stefan Kunz noch einen höheren Stellenwert als für Jonas Bolt. Jetzt nicht falsch verstehen, aber ich glaube, er hat da, was vor Erfolg geht, eine kürzere Leitung als Jonas Bolt. Das ist zum Beispiel was. Ich glaube, er hat auch Prozesse und Gremien so umgestellt, dass die Wege vielleicht auch etwas kürzer sind, glaube ich. So würde ich ihn einschätzen.
Ist das vielleicht auch schon mal so einer der größten Unterschiede jetzt, wenn wir quasi den aktuellen HSV mit dem alten HSV versuchen zu vergleichen, dass wir nicht sagen können, was Stefan Kunz unter jedem Stein entdeckt hat beim HSV? Und früher war es ja so, dass Aufsichtsratssitzungen stattgefunden haben, die quasi live getickert wurden.
Ja, ja, das trifft es ziemlich, ziemlich auf den Kopf, ja. Ich habe da immer Thomas Wüstefeld im Kopf.
Ach ja.
Das ist für mich das Beispiel, warum es beim HSV auch trotz eigentlich sportlich guter Leistung in der zweiten Liga nicht funktioniert hat. Thomas Wüstefeld ist das Beispiel dafür. Er ist, und deshalb auch meine Aussage zu Tim Walter, der teilweise als Löwenpapa agieren musste, und dann teilweise, weil die Medien halt dann auf der Pressekonferenz Fragen gestellt haben, die ihnen eigentlich gar nichts angehen. Das sind eigentlich Fragen, die müssen vom Sportvorstand beantwortet werden. Und Jonas Bolt hat es dann auch nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und versucht da die Fragen zu beantworten. Am Ende wurde dann auch immer Tim Walter noch mit ins Boot genommen und musste dann auch Fragen beantworten, auf die er eigentlich keine Antwort geben kann. Er ist der Trainer, er ist nicht der Sportvorstand. Und sowas gibt's jetzt nicht mehr. Und das ist der große Unterschied, ja. Das ist, für mich ist Thomas Wüstefeld so ein Name, das ist das Negativbeispiel aus der Vergangenheit, ja.
Also ehemaliger Finanzvorstand.
Genau, richtig, ja.
Gegen den es dann verschiedenste Vorwürfe gab. Kriegst du gerade noch
genau,
aus dem Stand
zusammen? Genau, während der Corona-Zeit. Ach, ja, genau. Also, der ist Biotech-Unternehmer und es gab diverse Anklagen und dann gab es ja noch das Gerücht, ob sein Doktortitel dann so echt ist und war eine sehr diskutierte Personalie beim HSV. Dann kam ja noch diese Gespinste mit dem HSV-Tower, der gebaut werden sollte und wo sich viele dann an den Kopf gefasst haben. Und dann, er war ja auch Aufsichtsratsvorsitzender eine Zeit lang. Ja, und dann ist er gegangen und Erik Huber ist gekommen, was auch einer, für mich einer der Hauptbausteine war, warum der HSV jetzt so dasteht, wie er dasteht. Seit Mai 2025 schuldenfrei. Keine Verbindlichkeiten mehr beim HSV, also die keine roten Zahlen. Und das geht auch für mich zu großen Teilen auch auf Erik Huber, der da fantastische Arbeit geleistet hat, was man da von außen sieht.
Und war Wüstefeld dann auch der Finanzvorstand, unter dem die Mittel, die eigentlich wegen der Europameisterschaft ins Stadion fließen sollten, für den HSV verwendet wurden?
Das kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, das könnte auch schon noch davor passiert sein. Das will ich ihm jetzt nicht in die Schuhe schieben. Ich weiß
okay,
nicht
aber
genau,
das war auf jeden Fall nicht Erik Huber.
Nee, das war nicht
der jetzt für die Sanierung steht, genau. Ich mein, also hatte ich das nämlich auch abgespeichert, aber nach der Saisonvorschau gab es in den Kommentaren, es war ganz interessant, man hat sofort gesehen, wovon Fans anderer Vereine, die sich offenbar nicht drüber freuen, dass der HSV heute wieder in der ersten Liga ist, wie die getriggert werden können. Und
Erik Huber hat ja schon ein paar Tricks. Er hat ja zum Beispiel, dass das Vereinsgelände wurde ja veräußert, wo es dann auch viele Diskussionen drüber gab. Der HSV hat ja das Erbbaurecht auf dem Gelände bis 2087 oder seit 2112 oder sowas, glaube ich, waren die Zahlen. Nagel mich nicht drauf fest. Aber dadurch hat man ja auch nochmal 23,5 Millionen eingenommen, hat eigentlich keine Nachteile, weil das Stadion gehört einem ja trotzdem, nur das Gelände halt nicht. Dadurch konnte man auch nochmal die Bilanzen, ja schönigen ist das falsche Wort, aber nochmal gern schwarze Null treiben. Und ja, wie gesagt, er hat da gute Arbeit geleistet tatsächlich. Hat den HSV, ja.
Genau, und ich glaube, das waren auch diese 23,5 Millionen, die damals für eben das, also mit dem das Grundstück an die Stadt zurückging und die dann das Erbpachtrecht gegeben hat dafür, die sollten eigentlich in die Sanierung des Stadions gesteckt werden und die sind dann verschwunden. Ich glaube, so war's richtig. Aber auf jeden Fall zeigt das ja schon, die Vergangenheit beim HSV, die war eine viel, viel wildere. Aber wir haben jetzt gerade über Finanzvorstände gesprochen. Ich kam aber ja eigentlich über den Aufsichtsrat. Warum höre ich so wenig aus dem Aufsichtsrat? Es war früher lustiger beim HSV, also wenn du nicht emotional involviert warst. Was ist da los?
Das kann ich dir, glaube ich, leider nicht beantworten. Wenn ich es könnte, dann wäre es wieder lustiger für dich. Aber das ist, der Aufsichtsrat macht seinen Job und anscheinend gibt es momentan keine Maulwürfe, die irgendwie Infos nach draußen bringen. Also.
Aber hat er sich personell verändert in den letzten Jahren? Also ist er noch vergleichbar mit dem von den ersten Zweitligasaisons, wo man wirklich eben einfach sehr viel wusste und ich meine den Abstiegssaisons, in den Saisons, wo es knapp wurde mit dem Abstieg aus der ersten Liga, da war es ja eigentlich am bizarrsten, dass du in der Gesamtgemengelage, Michael Kühne sagt was, der Aufsichtsrat sagt was, der Trainer sagt was und dann meldet sich vielleicht noch der ein oder andere Spielerberater, der auch ganz gut ist mit Michael Kühne und war nicht Rainer Kallmund dann auch irgendwann noch mit drin?
Ja, Felix Magath wollte dann auch nochmal.
Also da war es ja quasi eher so soapartig. Ich gehe einfach mal davon aus, der Aufsichtsrat von damals wird jetzt auch personell jetzt nicht mehr so viel.
Da hat sich schon einiges verändert. Ist ja jetzt Henrik Köhnke reingekommen als HSV-Präsident statt Marcel Janssen. Dann ist ja jetzt der eben genannte Thomas Wüstefeld ist nicht mehr im Aufsichtsrat. Ja, da ist ich glaube es gibt immer noch den Vorwurf, dass noch nicht genug sportliche Kompetenz vorhanden ist im Aufsichtsrat. Die Diskussion gibt's beim HSV immer wieder, aber momentan läuft's auf jeden Fall deutlich ruhiger als sonst und ich glaube mit Henrik Köhnke ist da auch ein guter Mann reingekommen.
Womit wir schon einen anderen Namen genannt haben oder beziehungsweise jetzt mit Köhnke und eben seinem Vorgänger einen anderen, der sehr wichtig war für die Zweitliga-Zeit. Wenn du jetzt eine Bilanz ziehen müsstest des HSV-Präsidenten Marcel Janssen, der hat ja definitiv die sportliche Kompetenz. Vielleicht war es aber nicht immer zum besten Vorteil des HSV. Was würdest du denn jetzt im Nachhinein dann für eine Bilanz seiner Zeit beim HSV ziehen und was hat er damit zu tun, dass es beim HSV eben zwar schon immer wieder in eine Richtung geht, also man hat sich schon sehr lange auf Tim Walter festgelegt, das muss man wirklich dem HSV zugute halten, das Hire and Fire der ersten Zweitliga-Jahre, das hörte dann irgendwann auf und trotzdem war es ja nie ruhig und ich hatte von außen betrachtet auch oft den Eindruck, es ging nur dann voran in eine Richtung, wenn Tim Walter gesagt hat, in die Richtung gehen wir jetzt und eine andere war gar nicht denkbar.
Ja, auf wen war die Frage jetzt bezogen?
Eigentlich genau. Auf Marcel Janssen, ich bin am Ende bei Tim Walter gelandet. Aber
also auf Marcel, auf Marcel Janssen ist ja am Ende auch so ein bisschen beim HSV so in ja, da gab es ja Diskussionen, es gab ja sogar einen Abwahlantrag gegen ihn, weil da die Diskussion war, dass er auch nicht mehr der Richtige für diesen Präsidentenposten ist, auch wegen dieser Fehde mit dem, ich glaube, da hat auch die Fehde mit Thomas Wüstefeld mit reingespielt, glaube ich, tatsächlich. Mhm. Und ja, also insgesamt ist ja Marcel Janssen HSV-Präsident und als HSV-Präsident ist man ja auch Präsident des Gesamten, ist man ja der Präsident des EV und nicht nur Präsident der AG. Und
also was alle ich Abteilungen. Da jetzt,
genau, alle Abteilungen, genau. Der EV ist ja der Hauptanteilseigner der AG, genau. Und so ist das Konstrukt. Und was man da von den äußeren, von den anderen Abteilungen hört und aus dem HSV EV hört, hat Marcel Janssen wohl sehr gute Arbeit geleistet. Marcel Janssen war im gesamten Verein sehr hoch angesehen. Aber natürlich gab es dann auch diese Diskussion, inwiefern Marcel Janssen sich vielleicht zu viel in die AG einmischt, was er halt nicht hätte tun sollen. Und ja, das war natürlich eine Diskussion, die damals aufgemacht wurde. Ja. Und deshalb gab es ja auch diesen Abwahlantrag.
Was aber ja auf dem Papier heraus okay sein müsste, weil zu 51% hätte er sich einmischen dürfen in der AG nach 50%.
Ja, das stimmt, ja.
Okay, also ich sehe schon, es ist, ich will auch jetzt gar nicht immer so auf einzelne Personen reingehen, aber ich wollte mit dir gerne nochmal drüber sprechen, wo der HSV jetzt eigentlich herkommt und welche Entwicklung er durchgemacht hat. Weil das Aktuelle, das bekommen wir alle mit und das haben wir jetzt ja auch eingangs schon mal so ein bisschen zumindest grob angerissen über die Personalien Polzin und Stefan Kunz. Aber wenn du dich jetzt nochmal zurückerinnern musst, Abstieg damals das war unter Christian Titz dann der Abstieg letztlich, ne? Er kam und konnte
es nicht retten. Ja, genau, der Abstieg war unter Christian Titz, ja.
Dann war es dann letztendlich doch passiert. Wie ging's weiter? gib uns mal den HSV die letzten 10 Jahre im Schnelldurchlauf. Na, 10 waren es nicht komplett, aber es fühlten sich an wie 10. 2018 war es ja dann.
Ja, das ist, es gab erst, ich habe mir das hier selbst nochmal aufgeschrieben, weil ich aus Kopf kann ich es dir ehrlicherweise nicht komplett sagen. Ja, es war Christian Titz, unter dem wir abgestiegen sind. Hätte Christian Titz in meinen Augen 1-2 Spiele vorübernommen, wären wir eventuell nicht abgestiegen. Es gibt da dieses berühmte Spiel gegen Frankfurt mit dem Ito-Tor, was viele noch hinterher trauern. Wenn man das vielleicht geschafft hätte, hätte man vielleicht die entscheidenden Punkte gehabt. Aber ja, am Ende ist es nicht so gekommen. Erst gab es Christian Titz, ja, mit Vorstanden Ralf Becker, der in der Saison Sportvorstand war, um nochmal das Ganze abzurunden, der dann auch gehen musste. Mhm. Nach dem Abstieg kam dann halt Jonas Bold. Ja, und Christian Titz wurde dann quasi aber auch freigestellt. Am 5. Spieltag wurde er freigestellt in der 2. Liga. Er war da auf Platz 5 mit 18 Punkten nach 10 Spieltagen. Man hatte 2 Punkte Abstand zum 1. und man wurde trotzdem entlassen. Es war so eine Entscheidung, die viele auch bereuen. Ich war großer Christian Titz-Fan. Ich hätte auch gedacht, mit Christian Titz hätten wir es auch geschafft, glaube ich, wieder aufzusteigen. Ist natürlich jetzt Glaskugelleserei, ne? Aber ja, das war in meinen Augen Fehler. Und dann kam halt.
Sag mal ganz kurz, wo glaubst du damals kam diese Entscheidung her? Weil ich hatte den Eindruck, alle waren Christian Titz-Fan, außer seine direkten Vorgesetzten, die erwartet haben. Ob zu Unrecht oder zu Recht, ich habe da meine Meinung zu, aber man kann auch eine andere haben. Ja. Es wurde erwartet, der HSV marschiert jetzt durch und wird nach einem Zweitliga-Jahr direkt wieder aufsteigen. Und als es dann eben kein kompletter Durchmarsch war, weil man nicht vom ersten Spieltag an in der 2. Liga alles gewonnen hat, dann wurde ja die erste Möglichkeit genommen, um Christian Titz wieder zu entlassen. Und das muss ja quasi eine grundlegende Entscheidung gewesen sein. Es kann nicht mit dem Sportlichen zusammengehangen haben. Das ist ja albern. Das haben ja alle gesehen. Wer war denn das, der da Christian Titz so gar nicht leiden konnte. War das Ralf Becker?
Ja, das war Ralf Becker. Der musste dann am Ende auch gehen. Der wurde von Jonas Bolt ersetzt, nachdem sein Plan mit Hannes Wolf nicht funktioniert hat. Ich glaube, so war es, genau, ja. Ich muss da selbst immer so ein bisschen sortieren. Ja, ich habe mir
du alles meine Chronologie
aufgeschrieben. Also wie gesagt, also ich glaube, Ralf Becker war es, der Christian Titz entlassen hat. Dann hat's nicht er hat dann Hannes Wolf geholt und wurde dann selbst entlassen, nachdem mit Hannes Wolf kein man es auch nicht geschafft hatte. Das war Tabellenplatz 4, 53 Punkte am Ende. Und dann am Ende der Saison kam dann Jonas Bolt als neuer Sportvorstand. Der holt dann in der nächsten Saison 1920 Dieter Hecking. Da hat man am Ende den Platz 4 mit 54 Punkten. Jonas Bolt bleibt dann Sportvorstand in der Saison. Es kommt aber zur Trennung von Dieter Hecking. Man war in der Saison sogar mehrfach Tabellenführer, war lange im Aufstiegsrennen. Und dann gab es halt am Ende diesen Meltdown, das 1:5 gegen Sandhausen. Und wenn man das geschafft hätte, wäre man in die Relegation eingezogen. Genau, man hätte nicht mehr direkt aufsteigen können, aber mit dem Sieg gegen Sandhausen wäre man Dritter gewesen. Ja, dann gab's, das war ja dieses Spiel mit dem Dickmeier-Tor. Man erinnert sich, auch jetzt nicht HSV-Fan.
Aber das war ja quasi die Phase, da ging das doch los, dass man, war das immer der April, in dem der HSV alle Chancen auf den direkten Aufstieg verspielt hat? Das war schon in dieser Saison ja auch schon damals der Fall, dass der HSV eigentlich gut stand und dann aber vereinfacht gesagt die Nervenflatter bekommen hat als Gesamtverein und dann rausrutschte. Und damals bedeutete es noch rausrutschen komplett aus den Relegationsrängen. Das wurde immerhin dann ja ein bisschen besser dann später. Das war damals, ne?
Ja, genau, richtig, genau. Dann kam in der Saison 2021 Daniel Thun, der am Ende jedoch auch nur Tabellenplatz 4 erreichte mit 52 Punkten. Ich glaube, unter Daniel Thun haben wir sogar die ersten 5 Spiele der Saison gewonnen. Man hatte nach den ersten 5 Spielen 15 Punkte. Das war Tabellenplatz 4 nach 31 Spieltagen, 52 Punkte. Wurde er entlassen. Horst Rubesch hat dann interimsmäßig übernommen, hat es am Ende auch nicht mehr geschafft, den HSV auf den ersten, zweiten oder dritten Spieltag zu hieven. Das war dann auch eine Jonas-Bolt-Entscheidung, am Ende Daniel Thun zu entlassen, von dem ich sehr viel gehalten habe damals. Gut, er hat jetzt bei seinen anderen Stationen sich jetzt teilweise auch nicht mit Ruhm bekleckert und hat es teilweise auch bei Düsseldorf, ist es auch am Ende auch nicht so gut gelaufen.
Aber wer weiß, wie das gekommen wäre, wenn die denn nicht diese irre Relegation gegen Bochum verloren hätten.
Also, genau das.
Ist natürlich jetzt viel konjunktiv, aber sowohl Daniel Thun als auch Christian Titz haben danach in einer mehrjährigen Arbeit bei einem Verein, Magdeburg und Düsseldorf, gezeigt, dass sie definitiv in der Lage sind, sehr gute Zweitligatrainer zu sein. Und ob das dann in die erste Liga reicht, das brauche ich dir ja jetzt nicht erzählen. Ihr habt ja auch auf die harte Tour gelernt. Da müssen so viele Dinge zusammenkommen. Das ist einfach, das ist einfach schwer, das als Maßstab heranzunehmen. Aber damals war das eben die Phase beim HSV, warum glaubst du, war damals auch der Druck so groß? Hatte das wirtschaftliche Gründe, dass man wirklich auch den Eindruck hatte, wir müssen jetzt diese Saison aussteigen und wenn du es nicht hinkriegst in 32 Spielen, die wir dir gegeben haben, dann tschüss, danke, ciao, jetzt versuchen wir es mit dem nächsten, weil dann müssen wir es im nächsten Jahr auf jeden Fall schreiben. Also woher kam dieser Druck?
Ich glaube, der Druck kam auch durch die Corona-Zeit, weil da ja alle Vereine so ein bisschen gebeutelt waren. Den HSV hat es nicht ganz so schlimm erwischt wie einige andere Vereine währenddessen. Aber trotzdem ist das, glaube ich, auch einer der Gründe, warum die sportlichen Verantwortlichen gesagt haben, wir müssen jetzt zurück in die erste Liga und wieder die Finanzen quasi auf Kurs bringen, dadurch, dass wir dann wieder mehr Geld bekommen durch die zusätzlichen Einnahmen in der Bundesliga, weil der Konsens unter der Jonas Bolt-Führung war ja immer, es wäre gut, wenn wir aufsteigen, aber finanziell müssen wir eigentlich nicht. Also wir sind nicht dazu gezwungen. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Wendepunkt, ja. Ich glaube, das war tatsächlich der Grund damals war, dass man gesagt hat, wir müssen aufsteigen, weil sonst wären wir finanziell so lange Zeit abgehängt sein, dass wir das nicht mehr aufholen können, ja.
Aber das eigentlich Absurde ist ja, dass man ja Geld spart, wenn man den Trainer nicht entlässt.
Das stimmt.
Oder?
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Wie war denn damals die Stimmung so im HSV-Umfeld? Also du hast jetzt ja schon gesagt, Christian Titz, das war damals absurd, dass der entlassen wurde. Das konnte man nicht nachvollziehen. Und ich glaube, das hat man auch dem HSV als Hybris ausgelegt und ist ihm dann vielleicht auch ein bisschen leichter gegönnt, dass es nicht geklappt hat mit dem Wiederaufstieg. Bei Dieter Hecking war es schon so, dass es so ein krasser Rollback war von der Art des Trainers. Du hast mit Hannes Wolf einen jungen Fußballlehrer, der aber eben auch noch sehr jung ist, auch sehr selbstkritisch. Wir alle wissen, wie seine Zeit beim VfB Stuttgart damals zu Ende gegangen ist. Dann mit Dieter Hecking so ein Rollback zu so einem alten Silberrücken, also jetzt nicht despektierlich gemeint, aber halt einfach, der schon einfach wahnsinnig viel erlebt hat und wo man das Gefühl hat, okay, wenn es irgendjemand schafft, die durch den April durchzukriegen, ohne dass die dreimal in Sandhausen verlieren am Stück, dann ist es ja wohl so jemand wie Dieter Hecking. Und das hat ja dann auch wieder nicht geklappt. Und dann kam eben Daniel Thun, der aber auch wieder nur 32 Spiele bekommen hat. Und so wie du jetzt sagst, wahrscheinlich eben auch mit dieser besonderen Corona-Situation heraus. Aber wie hat sich denn das Umfeld in dieser Zeit verändert? Wie war die Einschätzung?
Nochmal, um auf Corona zurückzukommen. Ja. Daniel Thun hatte kein Spiel im Volksparkstadion, was er vor ausverkauften Rängen gespielt hat. Er hat nur Corona-Spiele gehabt.
Oh Mann, ey. Er hat die HSV-Experience ja gar nicht bekommen.
Ja, der hat die HSV-Experience,
Das ist
HSV-Experience light, ja.
Und wie war damals die Stimmung im Umfeld? Kannst du dich da noch zurückversetzen? Hat man das nachvollziehen können, was der HSV da entschieden hat auf der Trainerposition?
Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Das war Daniel Thun, war die Meinung, die Meinung ist ja sehr gut gewesen, aber es gab dann ja quasi Auseinandersetzungen mit Spielern von Daniel Thun und das war wohl auch einer der Gründe, warum er entlassen wurde. Es gab da wohl Uneinigkeiten mit Bobby Wood damals, der ja auch schon so ein bisschen auf dem Abstellgleis war, aber das nicht so ganz eingesehen hat. Und dann hat sich die Mannschaft wohl eher hinter Bobby Wood gestellt als hinter Daniel Thun. Und deshalb gab es da angeblich dann halt so ein bisschen so Reibereien innerhalb der Mannschaft mit dem Trainer. Weil die Mannschaft dann eher beim Spieler war und nicht beim Trainer.
Okay.
Das ist auch so ein Grund. Und aber an sich, ich habe viel von Daniel Thun gehalten, ja, tatsächlich. Weil er ist ja ultra sympathisch, sehr, sehr fachlich auch und sehr einfach aufgeräumt. Daniel Thun hätte ich es auch zugetraut, aber ja, der Vorstand nicht.
Okay, dann kommt eben Horst Rubisch, interimstechnisch, es wird wieder richtig. Rang 4, das war damals eben der Running Gag, du kannst die Zweitligatabelle nicht tippen, außer halt den vierten Platz, da ist immer der HSV drauf.
HSV, exakt.
So, und jetzt kommt der Switch zu Tim Walter, den wir vorher gesehen haben, also der war ganz lange beim KSC, dann war er bei den Amateuren und in der Jugend vom FC Bayern.
Genau.
Dann bei Holstein Kiel, beim VfB Stuttgart, vor allem die VfB Stuttgart-Zeit geprägt durch Spektakel an allen Enden des Feldes und neben dem Feld. Und jetzt kommt er zum HSV in der Saison 21/22. Was hast du damals von Tim Walter erwartet und hat er gehalten, was du dir von ihm versprochen hast?
Das ist ja jetzt, da können wir jetzt noch eine Stunde drüber reden, Max. Also Tim Walter ist ein unfassbar vielschichtiger Mensch, ein unfassbar vielschichtiger Trainer, ein unfassbar vielschichtiges Thema beim HSV. Also ich habe wenig von Tim Walter gewusst. Also ich wusste ehrlicherweise nicht, wer das ist oder nur gehört, dass er irgendwie wohl sehr erfolgreich bei den Bayern war, in der Jugend und in den Nachwuchsmannschaften und in der zweiten. Und habe dann mit so ein paar Bayern-Fans gesprochen, auch KSC-Fans, die ihm gesagt haben, der ist eigentlich sehr kompetent. Er hat natürlich diesen Ruf weggehabt. Gut, er kam vom VfB Stuttgart, daher kannte man ihn natürlich. Und da hat er ja diesen Ruf weggehabt, dass er so ein bisschen, ja, diesen Tim Walter Ruf, dass er halt so ein bisschen arrogant ist, dass er manchmal etwas flapsig auf Fragen antwortet, die ihm nicht gefallen. Und das geht aber auch wieder mit einher, was ich vorhin gesagt habe, das zählt da, glaube ich, mit rein, dass er sich halt wirklich wie so ein Löwenpapa vor seine Mannschaft und im Fall des HSVs, wie wir es eben schon beleuchtet haben, auch vor den ganzen Verein stellt. Tim Walter hat den HSV, das ist wirklich krass gewesen, wie der den HSV, der war, Tim Walter war der HSV, als der bei uns angestellt war. Das war wirklich, Das war wirklich immens. Und ja, ich persönlich, wie gesagt, man hat natürlich gesagt, so unsympath, wie er sich bei Stuttgart kommt, aber dann haben viele Bayern-Fans auch gesagt, ja, in der Bayern-Jugend hat der super Arbeit geleistet. Ich kann mich noch dran erinnern, wir haben ja damals gegen Tim Walter, dieses war das 6:2 vom HSV gegen Tim Walter im Volksparkstadion. Da haben wir 6:2 gegen Stuttgart gewonnen, weil Tim Walter halt seinen typischen Tim Walter Ball gespielt hat. Und nächste Woche hatten wir dann das Pokalspiel danach und da haben wir dann verloren. Also man war gespannt, was das ist. Er war dann aber auch auf der ersten Pressekonferenz, war einem durchaus sympathisch, weil wenn man sich wirklich mal mit Tim Walter beschäftigt, und ich habe jetzt leider nicht die Möglichkeit gehabt, ihn persönlich zu treffen, aber jeder Mensch, den ich kenne, der ihn persönlich getroffen hat, hat gesagt, der ist ein so unfassbar netter Mensch. Wie gesagt, er ist sehr vielschichtig. Es ist nicht nur dieses manchmal ein bisschen griesgrämig, manchmal ein bisschen kurze Lunte, manchmal Beißreflex, sondern er ist auch eigentlich zuvorkommend, ist auch hat auch immer Witze mit unserem Pressesprecher gemacht. Also das war der krasseste Kontrast von Tim Walter zu Steffen Baumgart, aber da kommen wir ja später zu, auf den Pressekonferenzen. ja, und taktisch brauchen wir nicht drüber reden, da weiß jeder, was wir haben bei Tim Walter. Das ist halt der Walterball und das ist halt auch unumstößlich und das ist auch das, woran er dann am Ende, um jetzt vorzugreifen, natürlich auch gescheitert ist, dass er, was sein taktisches System angeht, sich ungern reinreden lässt, sagen wir es mal so.
Und das Interessante ist ja, er wurde beim VfB Stuttgart entlassen in der Zweitligasaison nach einer Halbserie, nach der er auch auf Rang 3 lag. Das war eben genau die Saison, in der man auch 6:2 gegen den HSV verloren hat und dann eben das DFB-Pokalspiel danach dann kam. Also schon, ja, interessant auch, weil du dann bei einem Team landest, das die ganze Zeit Vierter geworden ist.
Genau.
Und was passiert jetzt? Ja, Tim Walter führt jetzt die ganze Zeit auf den dritten Platz und die herzzerreißenden Relegationsspiele starten.
Das war dann in dem Moment aber auch der HSV, der dann eine Kurskorrektur vorgenommen hat. Vorher hat man halt vieles ausprobiert. Man hat viele Trainer gehabt. Man hat Daniel Thun gehabt. Man hat, wie gesagt, Dieter Hecking, den alten Fuchs Dieter Hecking. Man hat Daniel Thun, den Fußballlehrer, der hat ja einen sehr pädagogischen Hintergrund gehabt. Dann hat man vorher Hannes Wolf gehabt, der aus der DFB-Schule kam. Man hat dann gemerkt, irgendwie, das funktioniert alles nicht. Und das war ja der Moment, wo dann Jonas Bold gesagt hat, wir müssen uns jetzt eine neue Identität schaffen. Und damals war dann ja die Prämisse, wir wollen den HSV in der zweiten Liga jetzt sukzessive nach vorne bringen und halt eine neue Identität schaffen. Und das ist ja unter Tim Walter ohne Frage zusammen mit Jonas Bold total funktioniert. Alles, was momentan beim HSV passiert, thront da drauf, was Jonas Bold und Tim Walter damals gemacht haben. Da bin ich felsenfest von überzeugt.
Und wie war das damals, diesen Walter-Ball dann an eigenen Leib zu spüren? Denn für Neutrale wie mich war es immer super. Also, weil es war halt immer was los, egal in welche Richtung. Ich habe das auch anfangs so wahrgenommen, dass sich viele HSV-Fans gefreut haben, dass es gerade auch in Heimspielen öfter mal wirklich einfach unvergessliche Abende gab oder Nachmittagsspiele. Ich hatte aber den Eindruck immer, je mehr es dann darum ging, dass man jetzt in diesem einen Spiel auch gewinnt, nämlich hinten raus im Frühling, wo du dann wirklich einfach versuchen musst, oben zu bleiben, dass da vielleicht einige dann doch ganz dankbar dafür gewesen wären, wenn er gesagt hätte, wisst ihr was, nach dem 1:0 bringen wir es jetzt einfach mal über die Zeit.
Ja, wie ging's dir? Da bringst du, glaube ich, viele Gedanken, viele HSV-Fans auf den Punkt. Es war, man ist gerne ins Stadion gegangen, weil es immer ein Spektakel war beim HSV. Es war attraktiver Offensivfußball. Man hat mit der Zunge geschnallt. Es war dieses typische, er hat ja damals diese Kachel, die mir auch so ein bisschen vorgehalten wurde. Wenn man meine Mannschaft nackt spielen sieht, dann weiß man, das ist der HSV. Oder ich weiß nicht, ungefähr so war der Spruch, genau. Aber es stimmt ja, was er gesagt hat. Das war wirklich, wenn man diese Mannschaft, man hätte alle Zweitligamannschaften hätte spielen gehen können, alle mit dem gleichen Trikot. Und man hätte gesagt, ja, wenn man an der Spielweise, das ist der HSV, das hat man sofort erkannt. Aber in den gewissen Situationen, wie du gesagt hast, hat er teilweise dann auch zu sehr an seinen Entscheidungen festgehalten und ist dann auch nicht von seiner Idee abgerückt, was ihm am Ende, man kann natürlich sagen, ja, das ist seine Idee. Auf der einen Seite, er möchte davon nicht abrücken. Einige sagen, das ist Stärke, dass er in seiner Art von Fußball, wie er sich das vorstellt, glaubt und da auch nicht abrückt. Die anderen sagen natürlich, ja, manchmal muss man aber auch den Plan ein bisschen verändern. Ich habe damals so ein Bild gezeichnet, als ich so einmal so ein bisschen richtig genervt war vom HSV im Podcast, habe ich gesagt, das ist damals so ein bisschen, als wenn du mit so einem Bus auf eine Brücke zufährst. Und du versuchst aber immer wieder mit diesem Bus, der eigentlich viel zu hoch ist für die Brücke, unter der Brücke durchzufahren. Und irgendwann hast du halt ein Cabrio. Und er gesagt, da musst du auch teilweise vielleicht mal ein anderes Gefährt umsteigen, was unter dieser Brücke durchfährt, durchfahren kann, um dann diese Brücke auch, ne, um unter dieser Brücke durchzukommen und die möglichen Unwägbarkeiten, die sich dir in den Weg stellen, auch aus dem Weg räumen zu können. Aber Tim Walter hat es halt versucht, manchmal schneller mit dem Bus zu fahren, manchmal langsamer, aber er hat wirklich nicht wirklich auf ein anderes Vehikel umgesattelt, um diese Unwägbarkeiten aus dem Weg zu räumen. Und das ist, wie gesagt, ich wiederhole mich, das ist ihm am Ende auch zum Verhängnis geworden. Und wie gesagt, es war im Stadion immer ein Spektakel, aber man hat sich auch an Kopf gefasst, wenn man dann so Spiele hatte, gerade zum Ende der Saison, wo man dann wieder, ja, nicht sehenden Auges vielleicht so ein bisschen lachend in die Kreissäge gerannt ist. Man muss natürlich aber auch ihm zugutehalten, man muss auch zugutehalten, dass dieser Ausfall von Mario Vuskovic auch ein Baustein war, der uns so ein bisschen das Genick gebrochen hat. Weil mit Mario Vuskovic, glaube ich, wäre das alles ein bisschen anders gelaufen.
Wobei das ja jetzt dann das Endwerk, das Spätwerk von Tim Walter ist. Ich finde es schon interessant, nochmal in die erste Saison von ihm zurückzuspringen, weil zum einen ist es so, hätte der HSV damals nicht so oft unentschieden gespielt, dann hätte das locker geklappt mit dem Aufstieg. Man hatte 12 Unentschieden damals, man hat nur 6 Mal verloren. Das ist eigentlich eine fantastische Bilanz.
Ja,
und wir haben das jetzt quasi so erzählt, weil wir wissen, wie es weiterging unter Tim Walter. Genau. Aber hätten wir damals gesprochen, im Mai oder Juni 2022, hätten wir gesagt, wie der das geschafft hat, mit einem Endspurt hinten raus den Relegationsplatz noch zu sichern, denn den hatte man ja gar nicht, Ittus, und man hat die letzten 5 Spiele in Folge dann gewonnen und ist dann in die Relegation gekommen und hat da ja auch noch das erste Spiel auswärts beim HSV gewonnen, bei Hertha BSC gewonnen, unter Felix Magath.
Genau.
Das, eigentlich und war dann, alles positiv.
Im zweiten Spiel hat da nicht mehr Felix Magath die Mannschaft aufgestellt, sondern Kevin Prince Boateng.
Exakt.
Und dann hat Hertha, das war bitter, da lag ich aber zu Hause mit Corona im Bett. Von daher war es bittersweet, dass wir es nicht geschafft haben. Das hat sich dann alles noch ein bisschen verzögert, diese Feierlichkeiten.
Aber es war halt die erste von mehreren Relegationen und das muss man sich halt wirklich nochmal vor Augen führen. Auch natürlich der große HSVer, der auch, also wie oft hat es Felix Magath probiert beim HSV nochmal reinzukommen? Gefühlt würde ich sagen 15 Mal.
Und dann verhagelt er uns den Aufstieg, ja.
Das und dann verhagelt er den Aufstieg, aber nicht mal, indem er irgendwie selber die Entscheidung trifft, sondern er sagt dann, selber, ach so, ja, ich habe den, der Kevin Prince, glaub, der hat dann schon gesagt,
Kevin McKenna war, glaube ich, auch noch dabei, ne? Oder? War es nicht Kevin McKenna?
Da bin ich mir
der
jetzt...
auch mit seinem Co-Trainer war und Kevin Prince Boateng. Und ich glaube, Kevin Prince Boateng hat dann so ein bisschen die Verantwortung übernommen.
Genau, und sie haben eben mit diesem dann 2-0 im Rückspiel in Hamburg die Relegation klar gemacht. Und da war es eben schon so, das was halt auch einfach die Relegation so übel macht. Du konntest es damals, du warst ja dann auch vor dem Bildschirm gesessen, so wie ich.
Ja.
Man konnte das mit Händen greifen, die Verzweiflung im Stadion und auch diese Schwere, die über dem Spiel lag, weil auch, man muss so ehrlich sein, Hertha hat da dem Tim Walter HSV echt den Stecker gezogen. Da ging nichts. Die waren einfach so erwachsen in diesem Spiel.
Ich war beim Hinspiel auch in Berlin und ich habe mich geärgert. Man hätte auch 2-0 gewinnen können und ich glaube, das wäre es dann gewesen. Und das war eins der unfassbarsten HSV-Spiele. Also diese Kulisse da auswärts in Berlin, das war verrückt. Und wenn man wenn man hätte noch 2-0 gewinnen können, dann hätte man es auch geschafft, glaube ich, im Rückspiel. Aber so haben sie uns den Stecker gezogen, das muss man sagen. Das war am Ende was verdient.
Aber da muss man auch so ehrlich sein, you win some, you lose some. Also der Lattentreffer von Fürth damals im Hinspiel der Relegation beim HSV, das wäre auch das 2-0 gewesen.
Und
mit KSC-Fans.
Da kann man, bei dem Spiel kannst du dich nur bei der Jaroslav Dobny bedienen, dass wir nicht abgestiegen sind schon damals.
Exakt. Und ich glaube, KSC-Fans hätten hier jetzt auch nochmal Anmerkungen zu Pech oder Glück in Relegationsspielen. Aber das ist ja für den Moment dann egal. Es war auf jeden Fall enorm bitter. Aber es war eben, nach dieser ersten Tim Walter-Saison, hatte ich den Eindruck schon ein Erfolg, weil man es eben noch geschafft hat, mit diesem Saisonendsport in die Relegation zu kommen, weil man in der Relegation härter am Ausscheiden hatte. Und dann ist man zerschellt an einem Trainerfuchs, an einem Kapitän. Ich weiß gar nicht, ob Prince Boateng wirklich Kapitän war, aber zumindest hat er agiert wie ein Kapitän. Und in die nächste Saison ging es ja dann mit einem jetzt erst recht. Dann waren auch, das war dann auch die erste richtige, komplett Corona-freie Saison ohne Geisterspiele, genau, wenn ich mich jetzt gerade nicht falsch erinnere. Was ist dann passiert, Lasse?
Das ist die Saison, wo dann auch Erik Huwa Finanzvorstand wurde, am 01.01.23. Mhm. Ja, Tim Walter bleibt Trainer und ja, man spielt eigentlich eine gute Saison, aber am Ende ja, schafft man es dann doch wieder nur auf den dritten Platz. Es war taktisch eigentlich sehr viel wie in der ersten Saison unter Tim Walter. Er hat seinen typischen Walterball gespielt. Es ist dann die Mario Vuskovic-Sperre gekommen im Laufe der Saison, die dann wirklich viel kaputt gemacht hat in meinen Augen. Ich leg mich fest, mit Mario Vuskovic wären wir, hätten wir es geschafft. Und ja, man spielt halt am Ende Relegation gegen Stuttgart und man hat halt in der Relegation gemerkt, dass Stuttgart halt in dieser Relegation absolut gar nichts zu suchen hatte. Also es ist jetzt natürlich wieder retrospektiv leicht zu sagen bei dem, was man jetzt, was Stuttgart jetzt leistet unter Hoeneß. Aber damals hast du halt direkt gemerkt im Hinspiel, okay, das wird schwer. Auch wenn natürlich das 1:0 durch Sonny Kittel im Rückspiel vielleicht das lauteste Volksparkstadion war, was ich jemals erlebt habe. Das war verrückt. Aber ja, am Ende war es dann wieder so eine typische, ja, wie will ich sagen, typische Tim-Walter-Saison, aber man ist wieder so ein bisschen in Schönheit gestorben, das muss man leider so sagen, ja.
Und es gab halt in dieser Phase, also man war zwischenzeitlich Zweitliga-Tabellenführer, die meiste Zeit aber auf Rang 2, und es gab aber vor allem so zwei Niederlagen im Frühjahr dann, das war eben auf dem Betzenberg und bei Magdeburg.
Ja.
Und vor allem die Magdeburger Niederlage, die kam so mit Ansage, weil halt einfach so klar war, also Titz gegen Walter, wir wussten eh alle, was kommt. Und man konnte aber halt schon vermuten, dass Magdeburg auch als starkes Heimteam, ich glaube auch in der Saison waren sie sehr stark, müsste ich nochmal nachgucken, dass das schief geht. Und die sind eben beide schief gegangen, diese Spiele. Ja, und dann, also die Relegation, das ist wirklich brutal. Ich meine, du spielst da, ich nenn's nur noch mal kurz für die Hörerinnen und Hörer. Du spielst da gegen Mavropanos, Ito, Anton in der Abwehr, Karasor und Endor im Mittelfeld, Sosa, Wagnermann, Führich, Millot und Girassi haben da beim VfB Stuttgart gespielt. Die haben zwar damals gespielt wie ein Relegationsteilnehmer, aber wir alle wissen, was aus diesem Team wurde, was in diesem Team steckte, und sie hatten halt dann den Trainer, der es schon angefangen hat, aus ihnen rauszukitzeln. Er hat halt dann nach dieser Saison dann den Spielstil auch so krass verändert, dass, ja, dass es auch einfach sich auch in der Art und Weise des Fußballs abgezeichnet hat. Aber gegen diesen VfB in der Relegation zu verlieren, wird sich niemand beschweren. Aber fühlt sich halt trotzdem scheiße an.
Ja, das war äußerst scheiße, ja.
Hat aber nicht zu einer Trainerentlassung geführt. Und das ist ja quasi das, was sich verändert hat beim HSV. Früher war es so, Ausstieg verpasst, okay, wir probieren es mit dem Nächsten. Die Drehtür auf dem Trainerstuhl war quasi immer sich am Rotieren. Und jetzt unter Tim Walter geht man jetzt dann in die dritte Saison mit ihm tatsächlich. Es ist jetzt dann allerdings dann seine letzte Saison, denn irgendwann schwand der Glauben. Oder warum musste dann Tim Walter eigentlich dann nach dem 22. Spieltag in der Folgesaison, warum musste er dann doch gehen? Oder 21. Spieltag war es, glaube ich.
Genau, das war, glaube ich, das war der 21. Spieltag. Er musste gehen, weil der Vorstand dann am Ende nicht mehr tatsächlich hundertprozentig davon überzeugt war, dass er es noch schaffen kann, weil es war so eine Niederlagenserie von ihm. Es lief ja am Anfang ganz gut und dann wurde es ja immer schlechter. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Spiele es am Ende waren. Nicht 4 oder 5 Spiele, die wir dann nicht gewonnen haben. Und das war dann der Grund, warum dann am Ende Jonas Bolt, der sehr verbandelt war mit Tim Walter. Wie gesagt, ich habe gesagt, das, was momentan passiert, thront auch in meinen Augen darauf, was die beiden damals angestoßen haben. Ja, aber am Ende war es dann so ein bisschen, ich glaube, es hat Jonas Bolt auch sehr weh getan, Tim Walter zu entlassen, weil die beiden angeblich auch, ich will nicht sagen, privat sehr befreundet waren. Es war aber insgesamt ein sehr inniges Verhältnis zwischen den beiden. Und dementsprechend, ja, fiel es ihm schwer. Und es war auch so ein bisschen damals, wenn ich mich jetzt recht zurückerinnere, auch so ein bisschen Druck von außen, weil der Vorstand, weil der Sportvorstand oder der Vorstand, Aufsichtsrat hat Jonas Boll Druck gemacht und gesagt, du musst jetzt liefern, wenn wir nicht aufsteigen, dann bist du auch weg.
Ja, genau.
Und deshalb hat er sich dann gezwungen gefühlt, Tim Walter zu entlassen. Und das war der Grund, warum Tim Walter dann rausgeschmissen wurde, genau. Weil Jonas Bolt dann am Ende gesagt hat, ja, es gab ja sogar Gerüchte, dass man sogar sagt, dass Jonas Bolt zurücktritt, weil er Tim Walter nicht entlassen möchte, weil er so hinter ihm steht und eigentlich von ihm überzeugt ist. Aber am Ende war es dann so, dass der Aufsichtsrat, mal wieder der Aufsichtsrat, Druck ausgeübt hat und Jonas Bolt dann Tim Walter entlassen musste. Und dann der Aufsichtsrat wohl auch gesagt hat, die Gerüchte hießen dann ja, der Aufsichtsrat hat gesagt, entweder holen wir Magath oder wir holen Steffen Baumgart.
Ist das so? Kam das auch vom Aufsichtsrat, gerüchteweise?
Es gab Gerüchte, dass es wohl vom Aufsichtsrat kam, dass Jonas Bolt vor die Entscheidung gestellt wurde, entweder holst du Baumgart oder wir holen Magath. Ob das wirklich stimmt, weiß niemand.
Klar.
Aber das waren Gerüchte, die so ein bisschen durch die Gegend gegeistert sind.
Also definitiv, das hatte ich auch noch so abgespeichert. Also war eben einfach Jonas Bolt oder Tim Walter oder beide. Einer von beiden muss gehen, denn es läuft schon wieder auf Tabellenrad Platz 3 raus und den wollen wir nicht haben, weil wir haben jetzt schon zweimal schmerzhaft erlebt, dass die Relegation sehr, sehr schwierig ist, von unten zu gewinnen. So, und dann kam Steffen Baumgart. Es war keine lange Phase, in der er beim HSV war. Wie würdest du denn die Zeit zusammenfassen? Also man hat's ja über die Doku, man muss natürlich vorsichtig sein, weil das ist nur vereinsinternes Material und so weiter und Kritik muss man da jetzt dann schon mit der Lupe suchen. Aber man hat ja da zum Beispiel gesehen, wie er sich dem Team vorgestellt hat und da hat er gesagt, ey, ich bin schon mal aufgestiegen und als ich damals aufgestiegen bin, war ich zu der Phase Tabellenachter. Also das können wir locker schaffen. Und ich hatte so den Eindruck, das war auch der Kniff, mit dem er versucht hat, dieses Team zu packen. Gar nicht so sehr jetzt nur was Fußballerisches, da hat er zwar auch viel verändert, aber da wussten wir, glaube ich, alle, was kommt, nämlich Steffen Baumgart, Fußball, aber in der Kürze der Phase auch schwer umzusetzen, Kürze der Zeit schwer umzusetzen. Aber ich glaube, es ging vor allem darum zu vermitteln, jetzt kommt mal alle runter, wir spüren keinen Druck, wir sind der Druck und jetzt bitte, steigt bitte für mich auf. Verkürze ich da zu sehr?
Nee, ich glaube, du verkürzt da nicht. Es ist Als Steffen Baumgart kam, war es wirklich so, ich war von Anfang an etwas skeptisch, weil ich habe bei mir gesagt, entweder Steffen Baumgart schafft's über diesen kurzfristigen Motivationseffekt, was ihm ja immer nachgesagt wurde, dass er dieser Motivator ist, im Hintergrund dann mit seiner HSV-Geschichte. Aber ich habe damals schon gesagt, entweder klappt es jetzt kurzfristig und wir schaffen es diese Saison, mittelfristig wird er scheitern. Also wir müssen entweder diese Saison mit ihm aufsteigen und obwohl ich nicht sein größter Fan bin, habe ich damals gedacht, ja, okay, es ist du musst es jetzt versuchen mit ihm, wenn er auf dem Markt ist und ist vielleicht ein bisschen kitschig, die Geschichte, aber am Ende dachte man, dass er dieser Motivator ist und vielleicht den Karren aus dem Dreck ziehen kann oder diesen letzten Impuls geben kann. Wie gesagt, aber wenn er es die Saison nicht schafft, dann wird er mittelfristig scheitern. Das war mir eigentlich, ich will nicht sagen, das war mir klar, aber damit habe ich schon gerechnet. Und so kam es dann am Ende leider auch. Ja, aber es war dann am Ende, ja, wirklich, man hat dann gedacht, ja, man wollte sich halt wahrscheinlich Steffen Baumgart nicht entgehen lassen, weil er hat ja seine Qualitäten, das muss man ihm ja nicht absprechen.
Ja, das war ja noch der Kölner Steffen Baumgart. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Unioner jetzt so erfolglos wäre, aber mit Köln hätte er natürlich Außerordentliches geleistet und das hatte sich dann so ein bisschen abgenutzt. Und das muss einem ja erstmal keine Sorgen machen, weil das Abnutzen, das kommt ja dann erst irgendwann später. Ich war damals auch sehr optimistisch. Grüße an Andreas Thies, da war ich vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch, tut mir leid im Nachhinein.
Ich war auch schon sehr oft sehr optimistisch gegenüber Andreas. Das hat oft nicht funktioniert, ja.
Ja, deswegen müssen wir jetzt aber auch die Welle reiten lassen, wenn wir jetzt mal...
Max, wir haben noch eine Sache vergessen, die wollte ich jetzt nochmal sagen, die man natürlich nicht außen vor lässt, bevor wir hier gelünscht werden von den Zuhörern. Es war natürlich auch noch die Sache mit die Sandhausen-Geschichte, die 22-23 damit reingespielt hat, ne? Mit dieser Verlängerung.
Ach, um Gottes Willen, ja.
Mit der Verlängerung
bei Regensburg.
Regensburg noch gespielt, 20 Minuten Nachspielzeit.
Ja.
An dem Spieltag so ein bisschen Experiment der Schiedsrichter, Jetzt ist es gang und gäbe, diese Nachspielzeiten zu haben. Damals war es neu, gerade in diesem Spiel war für viele HSV-Fans damals auch eine Frage, warum gerade wir in diesem oder warum gerade da in diesem Spiel. Und als dann dieses Tor fiel, ich war nicht vor Ort. Ein Glück ist mit dieser Kelch an mir vorbeigegangen. Ich habe es mit vielen Freunden in Hamburg geguckt und sah ja auch schon gut aus. Aber als dann diese Nachspielzeit angezeigt wurde und Kleindienst dieses Tor geschossen hat, war mir eigentlich klar, wenn das muss noch schief gehen. Und am Ende ist es dann auch so gekommen. Und das ist natürlich auch ein Punkt, deshalb wollte ich das nochmal aufrollen, bevor wir es hier vergessen. Das ist auch ein Punkt, warum es natürlich doppelt schwer für den HSV war, dann in diesem Relegations gegen Stuttgart sich nochmal aufzuraffen, weil das war ja natürlich quasi traumatisches Erlebnis da in Sandhausen. Ne?
Ja, stimmt, danke. Krass, dass ich das vergessen habe beim Übersehen. Einfach irre. Ehrlich gesagt, die Nachspielzeit konnte ich noch nachvollziehen.
Ich musste mir hier Notizen machen. Und,
ich fand ehrlich gesagt den Strafstoß damals verheilen krasser. Quasi. Das war für mich nie ein Strafstoß. Aber gut, das ist jetzt eine andere Geschichte und ich will auch den Heidenheimerinnen und Heidenheimern jetzt nichts wegnehmen. Aber stimmt, genau.
Nein.
So ging es dann quasi in die letzte Tim-Walter-Saison. Und jetzt kommt aber Steffen Baumgart. Warum, glaubst du, hat er es letztlich nicht geschafft? Ich meine, von Ergebnissen her ist es relativ eindeutig. Man hat zu Hause einmal gegen Kiel 1-0 verloren. Ja, und dann bei Paderborn hat man auch nochmal verloren. Ich glaube, da war es aber schon relativ klar, dass es zumindest mit dem direkten Aufstieg nichts mehr wird, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Warum hat es nicht geklappt?
In meinen Augen ist es ganz klar, dass Steffen Baumgart sich beim HSV untreu geworden ist. Er war ja damals immer sehr bekannt für sein Offensivspiel und dieses Pressing-intensive Powerplay, was er da immer aufgefahren. Und das hat er beim HSV ja gar nicht gespielt. Er hat ja diese Fünferkette implementiert, die unter ihm eigentlich gar nicht funktioniert hat. Er hat sehr viel auf Pressing gesetzt, aber sehr viel auch auf Pressing in Zonen, wo eigentlich der HSV keine Spieler für hat, der HSV hatte keine Pressing-Spieler. Der HSV hat Tim-Walter-Spiele gehabt, die waren technisch gut, die waren passstark, die waren hatten ein gutes Spielverständnis, aber die waren nicht, wir hatten keinen Kader, der besonders schnell war und wir hatten keinen Kader, der besonders Pressing-intensiv ist. Und das war ja nun das Spiel, was er uns aufdrücken wollte, aber kein Offensivpressing, sondern eher so ein Defensivpressing hat er gespielt. Und da ist er sich selbst so ein bisschen untreu geworden. Und ich glaube, er hat bei seiner Antrittspressekonferenz hat er gesagt, er möchte eigentlich gar nicht so viel verändern, sondern möchte auf dem Vorhandenen aufbauen. Das hat er dann ungefähr 2 bis 3 Spieltage gemacht. Und dann hat er gemerkt, es funktioniert nicht. Und dann hat er rigoros von der Viererkette auf die Fünferkette umgestellt und hat versucht, diesen Fußball, den man eigentlich gar nicht von ihm kennt, da durchzudrücken und eher über die Defensive zu kommen, was ja auch ein legitimes Mittel ist, aber nicht mit dem Kader von Tim-Walter. Das funktioniert nicht. Und das hat ihm am Ende dann in der ersten Saison und insgesamt auch, glaube ich, auch das Genick gebrochen.
Und jetzt sind wir ja schon fast in der Gegenwart gelandet. Jetzt wird es einfacher, sich zu erinnern. Man muss nicht mehr so tief kramen. Was kam dann? Und hätte man eigentlich bei diesem einen Interimspiel, das Merlin Polzin zwischen Tim-Walter und Steffen Baumgart hatte, 3-4 gegen Hannover zu Hause, hätte man es da schon ahnen können, dass er der Zauberer ist, der den HSV in die erste Liga hebt?
Na, er hatte ja schon mal ein Interimspiel vorher in Rostock.
Ach, stimmt, ja.
Ja, das haben wir da, glaube ich, verloren oder unentschieden gespielt. Ich kann mich ehrlicherweise nicht mehr erinnern. Eins von beiden.
Also auf jeden Fall nicht gewonnen, weil ich glaube, das war doch die Geschichte, dass er kam und quasi bisher noch kein Spiel als Trainer gewonnen hatte.
Ja, ja, genau. Und dann kam halt dieses Spiel gegen Hannover. Man hat schon gemerkt, dass Merlin Polzin, dass der was hat. Das hat man als HSV schon gemerkt. Man dachte aber vielleicht, es kommt vielleicht noch ein bisschen zu früh für ihn.
Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Das Spiel gegen Hannover, dieses 3-4, das war das letzte von Tim-Walter und das von Rostock, was du angesprochen hast, das 2-2, das war das unter Merlin Polzin.
Genau, das war die 3, ja, ich habe ja auch die 3-4 Niederlage gegen Hannover 96, das war der 90. plus 8. Genau.
Genau.
Das war eins der Lowlights, ja. Und das das Interimsspiel war das von Merlin Polzin gegen Rostock. Aber selbst da hat man auch gemerkt, dass es eigentlich schon, dass da schon was in ihm schlummert, aber man dachte damals, vielleicht ist die Bühne noch ein bisschen zu groß.
Er hat ja auch keinen großen Leumund und so weiter, kommt ja, also hat halt diese irre Bindung an Hamburg, wurde in Hamburg geboren, ist in Hamburg-Bramfeld aufgewachsen, hat ganz, ganz lange im Nachwuchsleistungszentrum gearbeitet.
Genau.
Aber woher soll man wissen, dass so jemand dann quasi den nächsten Schritt gehen kann, vor allem in dieser Situation nicht? Also damals war es wirklich die logische Entwicklung, wenn du nicht an Tim Walter glaubst, dann jemanden wie Steffen Baumgart holen, weil dann setzt du auf externe Faktoren und
genau.
Wenn dann der Aufsichtsrat vielleicht da noch mitgesprochen hat, was ja nicht so unwahrscheinlich ist beim HSV, seien wir ehrlich, dann ist es noch schwieriger, Merlin Polzin den Job zu geben. Das passiert jetzt aber dann in der letzten Saison, jetzt dann in der Aufstiegssaison. Also unter Steffen Baumgart, das läuft gar nicht gut. Es war ein wildes Hin und Her mit ganz, ganz komischen Ergebnissen, aber auch sehr ja, weird im Fußball, würde ich sagen. Also man hat es jetzt nicht geschafft, innerhalb von einer Transferperiode einen Steffen Baumgart-Kader hinzustellen. Das würde ich jetzt schon so...
Nee, es war immer noch der Tim Walter-Kader, genau. Mit dem versucht wurde, Steffen Baumgart Fußball zu spielen. Und das hat nicht funktioniert. Das ist das, was ich auch gesagt hatte, wo ich mir eigentlich auch sicher war, dass das passiert. Also er muss kurzfristig den Aufstieg schaffen, durch seine Art und Weise und diese Motivationsschiene. Ich war mir ziemlich sicher, dass es mittelfristig nicht funktioniert, weil der Kader war ja nicht schlecht und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass der HSV plötzlich ihm wieder einen komplett neuen Kader hinstellt.
Mhm.
Und dementsprechend hat er versucht, seinen Fußball durchzusetzen mit einem Kader, der nicht zu seinem Spiel gepasst hat, ja. Und dann hat Merlin Polzin übernommen, das, was dann am Ende, ja, uns alle glücklich gemacht hat.
Und das ja jetzt dann unter Stefan Kuntz.
Genau, richtig, ja. Stefan Kuntz ist ja aber auch mit Steffen Baumgart in die neue Saison gegangen. Also das muss man ja auch sagen. Er hat, Stefan Kuntz ist ja gekommen und dann gab es ja schon die Diskussion, ja, wird Steffen Baumgart jetzt entlassen oder bleibt Steffen Baumgart und Stefan Kuntz versucht mit ihm den Angriff. Und da hat Stefan Kuntz dann auch auf der PK ganz klar gesagt, nein, ich sehe keinen Grund, ich habe mich mit Steffen Baumgart unterhalten und ich sehe keinen Grund, ihn jetzt zu entlassen und ihm direkt das Vertrauen zu entziehen.
Ich fand auch, dass das damals nicht nur, also ganz persönlich fand ich das eine nachvollziehbare Entscheidung. Ich glaube aber auch, dass das halt auch einfach auch im Nachhinein gut beschreibt, wie Stefan Kuntz tickt. Also er hat ja damals in fast jedem Interview gesagt, er kam ja im Mai 24 und er hat dann in fast jedem Interview gesagt, ja, ich muss mir das jetzt hier alles halt erstmal angucken. Und hat dann eben das gemacht, was du vorhin besprochen hast, nämlich unter jeden Stein geguckt, hat mal alle Dinge ausgeleuchtet. Und ich finde das im Nachhinein total on character, dass er damals gesagt hat, ne, also jetzt machen wir das mit dem Steffen, ich habe einen guten Eindruck. Welchen anderen Eindruck soll er auch von ihm haben? Also Steffen Baumgart wird ihm ja keinen Quatsch erzählt haben, da in direkten Gesprächen.
Ich war, wie gesagt, skeptisch, aber ich bin auch nicht Sportdirektor des HSV und es ist natürlich auch nicht... für einen Sportdirektor auch natürlich auch eine Ansage, wenn du kommst und dann direkt Steffen Baumgart entlässt. Das ist natürlich auch etwas, das fällt einem natürlich auch nicht leicht in dem Fall, ne? Gerade wenn du neu kommst. Dass du dann, wenn das irgendwie ein Trainer ohne Namen gewesen wäre, hätte das vielleicht gemacht. War bei einem Steffen Baumgart, hat er sich wahrscheinlich gedacht, ich will eigentlich als erste Amtshandlung einen Steffen Baumgart entlassen.
Ja, und so ehrlich muss man schon auch sein, also bei allem Lob für Stefan Kuntz, aber er ist schon eher jemand, der Risikovermeidungsstrategien fährt. Und mit der Entscheidung, einen Trainer nach sehr kurzer Zeit eine Abfindung zu geben, das wäre ja auch finanziell wieder was gewesen, was dem HSV Luft auf dem Transfermarkt genommen hätte und dann eben quasi das eigene Schicksal automatisch mit dem neuen Trainer zu verknüpfen, das ist halt auch einfach das riskantere von beiden Verfahren. Und ich habe schon den Eindruck, dass Stefan Kuntz im Zweifel eher das Risiko vermeidet, was auch völlig legitim ist.
Mhm. Und ja, das ist auch ein Argument oder etwas, was ihm viele in Anführungszeichen vorwerfen, dass er viele Risikovermeidung fährt und er da nicht ins letzte Risiko geht, ja. Aber ich glaube, wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, im letzten Moment, wenn dann irgendwas ist, ist er doch schon durchsetzungsfähig.
Ja, könnte man jetzt auch lange drüber diskutieren, weil die Transferstrategie zu dieser Saison hin, die war ja nicht so unriskant mit, wir holen erst hinten raus die Warenkracher. Ja,
genau das.
Andererseits muss man aber halt, wusste er, glaube ich, auch, dass man warten muss als HSV.
Ja, was er aber auch gesagt hat, ne, er hat es ja angekündigt. Wir holen erst später Leute und ihr müsst euch gedulden und am Ende hat er dann auch geliefert. Und bei den Leuten, die gekommen sind, 2 von 3 haben bis jetzt eingeschlagen wie eine Bombe, der dritte so halb.
Ja, vor allem, das war doch der große Deadline-Day. Sorry, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir jetzt hier zwischen den Zeiten springen. Aber das war der große Deadline Day, wo es immer hieß, was machen die Bayern noch? Kriegen sie jetzt jemanden geliehen? Kriegen sie Nicolas Jackson? Und am Ende ist gar nichts passiert, außer beim HSV. da sind einfach zwei von Arsenal gekommen. Man dachte sich so, hä, bitte was? Wie? Aber gut. Also, jetzt kommt Merlin Polzin. War denn klar, dass Merlin Polzin Zeit bekommt, dass er quasi jetzt die Lösung ist, oder wie hat sich das entwickelt? Wenn ich mich richtig erinnere, in der Doku erzählt ja auch Stefan Kunz, dass er schon auch mit anderen Gespräche geführt hat. Ist damals nicht die ganze Zeit Bruno Labbadia so als Gerücht durch die Gazetten geschwirrt, oder erinnere ich mich da gerade komplett falsch?
Ja, es gab diverse Gerüchte. Es gab auch Raphael Wicki als Gerücht, soweit ich mich richtig erinnere, der ja auch eine HSV-Vergangenheit hat. Klar. Ich glaube, es gab Bo Svensson als Gerücht damals. Ja, dann Bruno Labbadia war dann wohl auch phasenweise ein heißer Kandidat. Ja, und am Ende hat man ja auch in der Doku war das die Szene zum Beispiel sehr transparent sehbar, wie er dann da seinen Vertrag unterschrieben hat. Ja, und ihm das Vertrauen geschenkt wurde, ja. Zusammen mit Loïc Favé und dem anderen Staff, ja, seinen anderen Co-Trainern.
Jetzt muss man ein bisschen aufpassen, weil das ist natürlich auch immer so postfaktische Geschichtsschreibung, die man in solchen Dokus macht. Also wäre Merlin Polzin gescheitert und das mit dem Aufstieg hätte nicht geklappt, dann hätten wir nicht heroische Geigenmusik gehabt, wenn er den Vertrag unterschreibt, und dann hätten wir nicht das Schnittbild gehabt, wo er sagt, so Männer, jetzt geht's los, sondern wir hätten schon irgendwie... Ja, er hat irgendwie bei der Tür beim Rausgehen hat er gedrückt, statt zu ziehen, und dann hätten wir halt das irgendwie reingeschnitten stattdessen, um gleich zu zeigen, hier, guck mal, war von Anfang an, hätte man doch gleich sehen müssen. Deswegen muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber was glaubst du denn im Nachhinein, war es denn neben den Ergebnissen, denn die wurden jetzt dann schnell besser und der HSV war ja dann auch relativ früh schon an der Tabellenspitze, was hat sich denn verändert unter Merlin Polzin, deiner Meinung nach?
Also ich glaube, unter Merlin Polzin Merlin Polzin hat vieles, was Steffen Baumgart eingeführt hat, wieder rückgängig gemacht. Eins der Beispiele, was man da nennen kann, was jetzt total, es wirkt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber zum Beispiel der Aufenthaltsraum der Spieler. Die Spieler haben neben dem Trainingsgelände oder im Stadion einen Aufenthaltsraum, wo dann ein Kicker drinsteht und so weiter und so fort, so ein Bespaßungsraum quasi. Und diesen Raum, einer der ersten Schritte, die Steffen Baumgart gemacht hat, ist, diesen Raum quasi zu streichen. Und ich glaube, einer der ersten Schritte, was Merlin Polzin gemacht hat, ist quasi diesen Raum wieder einzurichten für die Spieler. Und er spricht auch nicht schlecht von Steffen Baumgart, das muss man sagen. Also er, wenn man ihn sprechen hört, dann sagt er, es war auch eine gute Zusammenarbeit. Wobei in meiner Meinung nach er auch so ein bisschen degradiert wurde unter Steffen Baumgart. Merlin Polzin hat unter Steffen Baumgart hauptsächlich als Co-Trainer viel an Standardsituationen gearbeitet. Das war die Zeit, wo der HSV so gefährlich nach Standards war wie nie wieder, als Merlin Polzin wirklich Hauptfokus auf Standards hatte. Da haben wir gefühlt, jede dritte Ecke war fast ein Tor. Das war wirklich stark. Das hat er auch schon gezeigt, dass der weiß schon, was er tut. Und er ist viel zurück, so ein bisschen back to the basics, back zurück zum Walter-System. Also für mich ist Merlin Polzin in der zweiten Liga so ein bisschen Tim Walter Light gewesen. Also es ist wirklich, er hat wieder diese Dreierkette aufgebrochen, hat wieder Viererkette spielen lassen, hat wieder mehr auf Ballbesitzspiel gesetzt, hat wieder mehr auf weniger Pressing gesetzt, hat wieder mehr auf Flügelspiel gesetzt, hat wieder mehr auf risikoreiches Rausspielen aus der Abwehr gesetzt. Mhm. Nicht ganz so extrem wie unter Tim Walter. Er hat ja schon gemerkt, was bei Tim Walter nicht funktioniert hat, wahrscheinlich, während er sein Co-Trainer war. Hat das dann quasi alles so ein bisschen in einen Topf geworfen, durchmischt und dann für sich das Beste rausgenommen und daraus dann ein System gebaut. Und dann, dann hat er, wie gesagt, was auch natürlich Unterschied ist zu Steffen Baumgart, ist, dass er deutlich mehr wahrscheinlich mit seinen Co-Trainern zusammenarbeitet, mit Richie Krohn und mit Favé. Es ist mehr Teamwork gewesen unter Merlin Polzin, was er, wie gesagt, wiederhole ich mich, schon immer wieder betont, dass es nicht nur um ihn geht, sondern dass es um das gesamte Team geht. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu Steffen Baumgart. Steffen Baumgart war ja schon so so ein bisschen immer sehr auf dem Mittelpunkt und auch so diese Macherattitüde. Und das war bei Merlin Polzin nicht der Fall. Also das war eher, ja, Assessment Center, wie du es vorhin gesagt hast, ja.
Und trotzdem muss man sagen, auch unter Polzin war das jetzt ja keine gmade Wiesen, wie wir hier in München sagen. Also war jetzt nicht der Durchmarsch, sondern wir haben noch irgendwie am 28. Spieltag, sieht alles ganz wunderbar aus. Man ist Tabellenerster nach dem Spieltag. Man gewinnt nämlich auswärts beim Club mit 3-0. Aber dann geht's los, Lasse. Dann hast nicht nur du angefangen zu schwitzen, das weiß ich, ohne dass wir damals miteinander gesprochen haben. Zu Hause gegen Eintracht Braunschweig, 2-4 verloren. Das war so dermaßen der April-HSV, ja, wie selten ein anderes Spiel. Bei Schalke, 2-1 geführt, hinten raus noch das 2-2 kassiert, unentschieden gespielt. Und dann zu Hause gegen den KSC verloren und vor allem in der zweiten Hälfte, da war wieder dieses lähmende Element beim HSV zu greifen. Irgendwie war klar, man gewinnt das nicht und kann das nicht mehr drehen. Und da standen schon wieder alle Zeichen auf Platz 4. Kannst du uns nochmal zurücknehmen in diese Zeit und kannst du vor allem jetzt, wo du jetzt ja emotional da viel, viel leichter drauf blicken kannst, kann man denn das festmachen, woran das eigentlich gelegen ist, dass es da nochmal so ins Wackeln kam?
Es ist ganz schwer zu sagen. Wenn man jetzt natürlich von außen drauf guckt und wieder diese, vielleicht den Kübel der Häme über den HSV ausschütten möchte, dann sagt man jetzt wieder dieses typische Frühlingsding vom HSV, dass wieder die Nerven mit den Leuten, mit denen durchgehen. Aber es ist wahrscheinlich leider auch Teil der Wahrheit, dass dann am Ende der Druck wieder so immens groß wurde, dass die Leute, das war für mich schon reine Kopfsache, das muss man sagen. Also die Spieler haben ja gezeigt während der Saison, dass sie eigentlich viel mehr drauf haben. Und am Ende ist es dann der Kopf gewesen. Was Merlin Polzin auch anders gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, Leute, das hat man auch in der Doku gesehen, Leute, ich weiß, dass ihr Angst habt, aber es ist auch okay, Angst zu haben und ihr dürft die Angst zulassen. Und dann haben sie halt auch im Laufe der Saison halt, was wir vorhin gesagt haben, diesen Rat mit der, auch mit der Psychologin geformt und da dann quasi auch gesagt, es ist okay, Angst zu haben. Und ich bin kein Psychologe, von daher wird keine Tiefenanalyse von mir geben. Aber da auch schon gesagt zu haben, wie gesagt, man kann dafür Angst zulassen und das dann anders zu verarbeiten, als vielleicht vorher zu sagen, ja, jetzt reißt euch mal zusammen, das ist doch nur Fußball und ihr müsst euch da gar keinen Druck machen, sondern der Druck wurde auf eine gewisse Weise zugelassen und dann wurden quasi andere Tools und angeschafft oder andere mentale Technik einstudiert, um mit diesem Druck dann anders umzugehen. Das ist, ja, glaube ich, auch ein großer Unterschied und etwas, was Merlin Polzin anders gemacht hat.
Aber das Interessante ist, ich finde, an anderer Stelle hat er zumindest, wenn wir jetzt der Doku glauben können, also ich hange mich jetzt tatsächlich hier in meinem Wissen, ja, sehr an der Doku entlang, muss man, ja, immer mit ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber ja, an anderer, klar, Stelle hat er ja auch die Zügel angezogen. Es gab rund um diese Spiele, kam mal jemand zu spät zur Teambesprechung.
Nee, also genau, das geht mit dem einher, genau.
Ja.
Also das war ja auch das, wo man gesagt hat, ist der Co-Trainer, ist er vielleicht zu sehr Everybody's Darling und zu jung und die Spieler respektieren den gar nicht. Das war für mich am Anfang auch so eine Idee, die ich hatte, wo ich gesagt habe, er ist ja schon sehr jung und er war, wie gesagt, er ist jetzt unter diversen Trainern immer der Co-Trainer gewesen. Nehmen die Spieler den überhaupt ernst?
Ja.
Aber er ist schon gut gestellt mit den Spielern. Die Spieler wissen aber auch, dass wenn sie irgendwelche Undiszipliniertheiten begehen, dass dann auch eine Strafe folgt. Und die Strafe erfolgt jetzt nicht, um die Spieler jetzt zu bestrafen, sondern um auch dem gesamten Kader zu zeigen, ja, so geht's nicht. Das Ziel ist der Aufstieg. Und damit wir aufsteigen können, müssen alle an einem Strang ziehen. Und da geht's halt nicht, wie zum Beispiel Jean-Luc Dompé, der irgendwie mal zu lange auf Klo war, glaube ich, irgendwie wahrscheinlich am Handy gedaddelt hat oder so und dann irgendwie zu spät zur Mannschaftsbesprechung kommt. Und das sind halt Sachen, die gehen unter Merlin Polzin nicht. Und da hat er dann auch rigoros durchgegriffen.
Und ich glaube, war das nicht auch das Schalke-Spiel, wo sich dann auf dem Feld noch Spieler gegenseitig gestritten haben, warum das jetzt so schief lief? Oder ja, das KSC-Spiel? Und danach,
das war Mikkel Bronsis und Jean-Luc Dompé, die eigentlich ja beide Franzosen sind und eigentlich super, die sind mit, also nicht sagen beste Freunde, aber schon sehr eng befreundet. Und da gab es dann auch Streitereien. Aber das hat von außen wirkte das sehr, als wenn es da in der Mannschaft irgendwie nicht in Ordnung ist. Aber im Nachhinein betrachtet, kann man auch sagen, die haben sich einfach die Meinung gesagt und das war wie ein bisschen wie so ein reinigendes Gewitter. Und das
Kann ja, aber das fand so ich so interessant, wie er das noch in der Kabine dann abgefangen hat, weil er hat die zusammengestaucht und er hat sie nicht dafür zusammengestaucht, dass sie eine Meinungsverschiedenheit hatten, sondern hat gesagt, das könnt ihr nicht draußen machen.
Ja, genau.
Das könnt ihr hier drin machen, aber nicht da draußen, weil er natürlich auch abschätzen konnte, auch durch seine Erfahrung, glaube ich, beim HSV, was passiert eben, wenn es solche Bilder gibt. Plus, die Situation war ja verdammt kritisch und es hätte niemanden gewundert, nach diesem 31. Spieltag, nach dem 1:2 dann auch gegen den KSC, wenn das eben wieder Rang 3 oder schlimmer sogar noch Rang 4 wird.
Die Angst war da, bei mir auch, das kann ich nicht leugnen.
Und dann kommt dieses 4:0 in Darmstadt.
Das war das wichtigste Spiel seit langer Zeit für den HSV. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie, ich war nicht da in Darmstadt, ich habe leider kein Ticket bekommen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie so laut zu Hause vor dem Fernseher geschrien wie bei diesem Spiel. Es war, und mir war klar, wenn wir das Spiel verlieren, dann war's das, dann steigen wir nicht auf, weil das wäre es gewesen. Aber dadurch, dass wir da jetzt wirklich, der HSV hat ja auch am Anfang, er ist sehr engagiert ins Spiel reingegangen, sehr, sehr zweikampfstark. Es gab auch am Anfang Chancen für Darmstadt. Man hat nicht sein bestes Spiel gemacht, aber man hat gesehen, dass die Mannschaft gekämpft hat und dass die Mannschaft wirklich wusste, worum es ging. Und man hat auch, als die Tore dann fielen, hat man gemerkt, wie diese Last von der Mannschaft abgefallen ist. Und das war wirklich, das war der Schlüsselsieg, das Spiel gegen Darmstadt. Ja.
Das Ganze noch gegen Flo Kohfeldt, den ehemaligen Werder-Trainer.
Genau, richtig.
Mit
richtig.
Zwei Verletzungen irgendwie kurz vor der Halbzeit. Und in der Halbzeit ist, glaube ich, noch jemand mit drin geblieben. Also das war einfach, und dann am Ende aber eben ab dem 2:0 ein gutes Gefühl, ab dem 3:0 wusste man, genau, krass,
genau,
die gewinnen
das tatsächlich. Aber es hätte am Anfang auch, Darmstadt hätte auch in Führung gehen können. Und dann, dann wäre gar nicht sicher gewesen.
Und dann kommt wahrscheinlich das eins der schönsten Spiele, wahrscheinlich, nehme ich jetzt einfach mal an, die du als HSV-Fan erlebt hast. Ja. Das 6:1 gegen Ulm zu Hause, das ja auch wieder so, es tut mir leid, aber so HSV-ig beginnt, nämlich mit dem 0:1 in der 7. Minute. Da. Und die haben noch die Riesenchance, glaube ich, aufs 0:2 oder war es aufs 1:2? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
Nee, also Ulm geht in Führung und dann gibt's ja den Elfmeter.
Ach ja, stimmt, das war
den
das.
Ferro hält.
Ja, stimmt. Ja. Den Neuer Fernandes dann
das
hält.
Das war
richtig, das wäre das.
Als HSV-Fan sagt man natürlich, das war der wichtigste gehaltene Elfmeter der Fußballgeschichte. Aber ich sag immer, also man kann Daniel Neuer Fernandes für diesen gehaltenen Elfmeter eigentlich gar nicht genug danken. Das ist
also irgendwann Wahnsinn. Muss neben den Fuß von Uwe Seeler muss die Hand von Heuer Fernandes.
Nee, es war 0:1 vor Ulm und dann war der Ausgleich durch Reis, Quatsch erzählt, und dann kam der Elfmeter. Das wäre quasi das 2:1 gewesen für Ulm. Und dann weiß man natürlich nicht, was passiert, weil dann wäre wieder diese Situation mit, das wäre definitiv in den Köpfen der Spieler gelandet, wenn du in dieser Situation den Ausgleich machst und dann direkt wieder, oder nicht direkt, aber dann wieder in Rückstand gerätst. Also das war unfassbar wichtig, dass Ferro diesen Elfmeter hält. Und aber nachdem dieser Elfmeter gehalten wurde, wusste man auch, nee, heute nicht. Heute, jetzt reißen wir es endlich.
Ja, vor allem, ich glaube, bei mir war es ab dem 3:1, vielleicht die größten Skeptiker ab dem 4:1. Also es war quasi 2:1, 42. Minute, 3:1 war noch kurz vor der Halbzeit, Davy Selke
genau, ja.
Kopfball. Und dann spätestens mit dem 4:1 direkt nach Wiederanpfiff im Grunde war klar.
Also bei mir ist es 4:1, habe ich es realisiert und dann habe ich eigentlich nur noch durchgeheult. Also das ist da ist schon eine Last abgefallen, das muss man sagen. Das ist natürlich auch immer so eine Aussage. Alle Menschen, die diesen Podcast hören, werden dieses Gefühl verstehen, wenn man da mit Menschen spricht, die nicht mit Fußball zu tun haben. Die zeigen einem dann teilweise einen Vogel, ne, dass man wegen sowas dann in Tränen ausbricht. Aber ja, ich glaube, ich habe meine erste Dauerkarte habe ich jetzt seit der Saison 11/12. Das war die Thorsten Fink-Saison. wenn man da alle 2 Wochen hinfährt, ist ein Hobby, aber man wird, wenn es einem nichts bedeuten würde, würde man ja auch nicht alle 2 Wochen hinfahren. Von daher, das war schon ein wahnsinniges Gefühl, dieses 4:1, und das ist natürlich auch ein bisschen bitter für Strumpf, dass er da dieses Eigentor macht und dadurch quasi auch die Niederlage besiegelt. Aber in dem Moment war es für mich eigentlich klar, das lassen wir uns heute nicht mehr aus der Hand nehmen.
Ja, also das war, also war ja 33. Spieltag, ich habe da Full Force arbeiten, ich muss da Erstligaspiele gucken. Was habe ich gemacht? Ich habe den HSV geguckt. Und dann dachte ich mir, und ab dem 4:1 dachte ich mir, eigentlich müsstest du jetzt anfangen, die anderen Spiele zu gucken, weil sonst musst du so spät in die Nacht reinarbeiten. Und dann dachte ich mir, naja, komm, ich guck noch bis zum Schlusspfiff, bis sie es geschafft haben. Und dann, was habe ich gemacht? Ich habe noch irgendwie eine Stunde nach Schlusspfiff, habe ich noch quasi die Nachberichterstattung gesehen. Ich habe mir dann auf Social Media Clips angeguckt, habe dann gesehen, wie viele Leute da ins Stadion rein sind. Da muss man auch froh sein, dass nichts passiert ist, ehrlicherweise.
Ja, es gab ja ein paar Leute, die Bande im Volksparkstadion oben ist hoch. Einige Leute sind runtergesprungen.
Ja, also sind wir froh, dass nichts passiert ist.
Richtig.
Da waren schon wirklich viele im Stadion.
Es ist auch nicht immer, man muss auch sagen, man kann auch nicht sagen, die Leute sind zu blöd, weil es wird ja auch gedrückt. Also die Leute.
Ja, man hat ja vor allem von außen gesehen, dass Leute, die zumindest mutmaßlich kein Ticket für dieses Spiel hatten, war ja auch schon ewig ausverkauft, dass die noch zum Volkspark gekommen sind und dann ins Stadion rein wollten.
Ja, genau, es wurden auch die Tore aufgemacht und dann sind noch Leute von außen reingekommen, ja, das stimmt.
Also Gott sei Dank alles gut gegangen, aber dann war ein perfekter Abend, der noch gekrönt wurde vom Aufstieg der Frauen am nächsten Tag, den habe ich mir auch mit angeguckt.
Ja.
Also es war einfach das perfekte HSV-Wochenende und ja, und endlich mal, glaube ich, nur Freude. Ich glaube, also interpretiere ich jetzt einfach, bitte korrigiere mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, das war zum ersten Mal seit ganz, ganz vielen Jahren, dass man sich als HSV-Fan mal für einen kurzen Moment nur freuen konnte und erst irgendwann später, keine Ahnung ab wann, dann der erste Gedanke einsetzt, oh, wie soll es dann eigentlich in der ersten Liga werden? Aber ich hoffe, das hat ein bisschen gedauert, auch bei dir.
Nein, in dem Moment war wirklich nur Freude. Es war wirklich... Endlich hat man das geschafft, was man jetzt die letzten sieben Saisons oder sechs Saisons nicht geschafft hat. Und es war schon eine unfassbare Last, die da von einem abgefallen ist. Mhm. Aber am Ende war man auch etwas, das muss ich auch sagen, man war auch etwas erschöpft. Es war natürlich pure Freude. Es war aber auch, uff, endlich haben wir es geschafft. Es war auch so ein bisschen so ein Stein, der einem vom Herzen gefallen ist tatsächlich.
Das glaube ich.
Also,
und Jetzt sind wir ja quasi fast im Hier und Jetzt gelandet. Jetzt schließt es quasi an das, was wir vorhin besprochen haben, eben wie diese Saison bisher verlief, was Merlin Polzin verändert hat, welche Spieler gekommen sind. Was würdest du denn sagen, ist von diesem Aufstiegs-HSV noch geblieben, vielleicht auch auf Seiten der Spieler? Denn wir haben ja mit Robert Glatze zum Beispiel einen prominenten Namen, der es wirklich schwer hatte jetzt in der Erstligasaison.
Ja. Eigentlich wenig. Daniel Heuer Fernandes im Tor, Jean-Luc Dompé, teilweise noch William-Mikkel Broncis als Rechtsverteidiger. Und das war's dann ja fast schon. Also viel mehr. Jonas Meffert ist in die zweite Reihe gerückt. Bagriata ist jetzt erst wieder zurück im Kader, hat sich zurückgekämpft. Und ansonsten Emanuel Ferrei, der aber auch nur sporadisch eingesetzt wird, irgendwie Probleme hat beim HSV, sich endgültig durchzusetzen oder ins Rampenlicht zu spielen. Aber ansonsten sind da Sebastian Schonlau ausgegangen, Dennis Hatzikadunic war ausgeliehen, der ist jetzt zurückgegangen, spielt jetzt, glaube ich, in Italien, wenn ich mich nicht ganz täusche. Es ist schon ein großer Umbruch gewesen. Davy Selke wurde nicht verlängert, der Vertrag. Sebastian Schonlau, hatte ich schon gesagt, ist in die USA gegangen, ist jetzt Mannschaftskamerad von Thomas Müller.
Miro Muheim vielleicht noch so?
Miro Muheim natürlich noch, ja. Miro Muheim natürlich noch, Fabio Baldé ist noch da.
Stimmt.
Der auch ab und zu mal eingewechselt wird. Otto Stange ist verliehen worden an Elversberg, um Spielpraxis zu haben, was auch nicht so richtig funktioniert. Da soll die Leihe wohl auch angeblich vielleicht abgebrochen werden und er soll zu einem anderen Verein ausgeliehen werden. Ja, aber an sich war der Umbruch war schon gigantisch, ja. Das ist auch das, was viele am Anfang auch mich so ein bisschen kritisch werden lassen, ist natürlich so ein bisschen der romantische Gedanke jetzt in der Bundesliga, ist am Anfang so ein bisschen verflogen gewesen, weil man gedacht hat, diese ganzen Leute, die so lange an diesem Ziel Aufstieg gearbeitet haben, gehen dann, wenn es geschafft ist, und können sich eigentlich quasi gar nicht mehr dafür belohnen, für diese Leiden, die sie durchgemacht haben, jetzt auch wirklich für den HSV Bundesliga zu spielen. Das war so ein bisschen etwas, was vielen Fans auch so ein bisschen so ein Tränchen im Auge war.
Ja, es ist die harte Bundesliga-Realität und es hätte noch krasser werden können. Ich meine, zumindest Daniel Perez hatte geplant, im Tor zu stehen und dann hättest du ja sogar noch Heuer Fernandes verloren, der ja vielleicht wie kein anderer auch dafür steht, dass der HSV auch in der zweiten Liga immer Qualität hatte auf einzelnen Positionen. kam halt dann anders, so wie es immer kommt beim HSV. Eigentlich lustig, dass die Bayern und Daniel Peres das anders erwartet haben, aber ja.
Wir haben noch Daniel Fadli verloren, vergessen.
Mhm, der, stimmt.
Der eigentlich zweite und erste Liga kein Qualitätsunterschied gezeigt hat. Und natürlich Renzi Königsdörfer natürlich auch, der in der zweiten Liga letztes Jahr eine super Saison gespielt hat und in dieser Saison, muss man leider sagen, eher mehr Tore verhindert hat als geschossen.
Ja, und an dem man ja eben das harte Ankommen in der ersten Liga auch wirklich gut nacherzählen kann, ohne es jetzt zu sehr zu übertreiben. Und wir haben es ja vorhin schon angesprochen, also dieses Spiel bei Gladbach, was eigentlich noch Hoffnung gemacht hat, weil man so knapp dran war, also ganz knappes Abseitstor zum 1-0. Man wusste damals noch nicht, wie schlecht Gladbach in der Phase noch sein würde
unter Seoane.
Aber man konnte mithalten. Die große Frage war ja, könnte man überhaupt mithalten? Du kommst aus dieser fürchterlichen Vorbereitung raus, du gewinnst im Pirmasens im Pokal irgendwie noch nach Verlängerung 2-1.
Durch Ramos, ja.
Exakt. Dann eben dieses Hamburg-Derby, was auch quasi auch emotional viel zu früh kam. Niemand wollte dieses Derby schon am zweiten Spieltag haben.
Aber war so ein weirdes Spiel. Das war vielleicht das weirdeste Fußballspiel beim HSV, wo ich jemals war. Das war wirklich, es war wirklich kaum Derby-Stimmung und dann direkt das erste Heimspiel der Bundesliga gegen St. Pauli. Ich will St. Pauli nichts absprechen, aber St. Pauli ist für mich keine typische Bundesligamannschaft. Es ist Es hat einfach nicht gepasst. Ich hätte mir gewünscht, dass man irgendwie gegen irgendein Mittelfeldteam oder so mal das erste Bundesligaspiel hat und nicht gegen St. Pauli, dass man direkt im ersten Bundesligaspiel diese aufgeladene Derby-Stimmung hat. Das unglücklich für mich.
Ja, und gleichzeitig war das aber auch schon so ein Spiel, wo man gesehen hat, wie schwierig es ist, den HSV zu bewerten.
Ja.
Und noch weniger fair zu bewerten. Denn auf der einen Seite war das defensiv ganz schwach, weil man mit der Tiefenabsicherung so deutliche Probleme hatte. Auf der anderen Seite hattest du aber halt dieses Abseitstor, was halt wirklich nur eine Fußbitte abseits war. Und ja, das war gefühlt der erste Schuss seit 1887 für den HSV.
Ja.
Aber es wäre halt auch das 1-1 gewesen. Und von St. Pauli, also die St. Pauli-Fans haben natürlich gesagt, und die hatten auch nicht Unrecht damit, dass es sehr souverän verwaltet wurde. Und St. Pauli hatte ja auch auf jeden Fall mehr Chancen. Aber ich konnte schon auch verstehen, wir haben es so ähnlich, haben wir es auch im Rasenfunk besprochen. Und dann gab es aber gleich auch HSV-Fans, die in den Kommentaren geschrieben haben, was denn, wir waren noch nah dran, wenn das Tor zählt. Und hinten raus gab es ja auch noch zwei Schüsse, glaube ich, vom HSV, die so halbwegs gefährlich waren. Und das war beides nicht falsch. Das war wieder so der Klassiker. Am Anfang der Saison ist es noch schwieriger als am 13., 14., 15. Spieltag, so Einzelspiele zu bewerten, weil du noch so wenig von den Teams gesehen hast. Und das war ja noch die Zeit vor Vieira und Vuskovic.
Genau, richtig. Man muss sagen, dass der HSV, wenn ich den HSV gegen St. Pauli mit dem HSV jetzt vergleiche, das ist nicht vergleichbar. Das ist eine gänzlich andere Mannschaft. Es ist, für mich, ich sage unvorstellbar, aber schon krass, wie nach dieser Vorbereitung, die wirklich nicht gut gelaufen ist und dann die ersten Spiele, es hat halt einfach Zeit gebraucht, um dieses neue System, was Merlin Polzin implementiert hat, wirklich zu verinnerlichen. Und trust the process. Und das in dem Fall hat das tatsächlich, muss man dem Trainer einfach mal Zeit geben, was denn in der Bundesliga nicht immer gemacht wird. Aber ja, man sieht an Merlin Polzin, dass es dann doch öfter doch mal klappt.
Und da gab es jetzt so im Einzelnen spannende Ergebnisse, also das 4-0 gegen Mainz, hast du vorhin schon angesprochen, war ein wichtiges Spiel. Das war aber auch eins, also sehr, sehr gute Konter und da hat man so Mainz so dermaßen, also Mainz ist da ist Mainz mal in die offene Kreissäge, hat da reingegriffen, muss man wirklich so sagen. Und jetzt natürlich gibt's jetzt das Nordderby. Vielleicht ist das Nordderby auch das Spiel, wo man dann auch die emotionale Bindung zu dieser Mannschaft, in der einem halt dann doch viele Spiele noch ein bisschen fremd sind, bekommt. Ich weiß es nicht, aber ich vermute einfach, also Vuskovic, den konnte man schon vorher in sein Herz schließen als HSV-Fan, weil der so viele gute Aktionen hatte. Aber zum Beispiel in Pausen, wenn der quasi mal ein HSVer wird, so dass man sich an ihn so wirklich so zurückerinnert als HSV-Fan und sagt, das war unser Yusuf, dann wird's mit diesem Spiel zusammengehangen haben. Dann hat's damit seinen Anfang genommen, hätte ich jetzt einfach als These herausgestellt. Aber dazwischen gab's ja auch noch seltsam einzuordnende Spiele. Also gut, man hat sich die Bayern-Klatsche geholt, okay, das war mit Ansage, das hat ja auch wahnsinnig genervt, dass vorher auch so drüber geredet wurde, dass es dann auch wirklich so eingetreten ist. Also mich hat das so ein bisschen genervt, dass vorher alle sagen, wie hoch verliert der HSV, wo wird es wieder ein 2:9, hahaha. Und dann verlieren
war
sie
halt eine selbsterfüllende Prophezeiung, die dann doch wieder eingetreten ist.
Ja, dann ein ganz, ganz schmeichelhaftes 2:1 gegen Heidenheim zu Hause, wo man schon Punkt auf der, also die Punkte auf der einen Seite, aber die Leistung auf der anderen Seite hatte.
Auch mit dem Vuskovic-Treffer?
Auch mit dem Vuskovic-Treffer, stimmt, hast du recht. Aber eben auch so Spiele wie in Leipzig verloren, aber eigentlich gar nicht so schlecht mitgehalten.
Man hätte sogar gewinnen können mit ein bisschen Glück. Unentschieden wäre gerecht gewesen in dem Spiel.
Wir haben irgendwie das Unentschieden gegen den BVB mit Königsdörfer ausgerechnet, der dann in der Nachspielzeit da kurz vor der Länderspielpause noch die Niederlage verhindert. Wir haben so Sachen wie eben dieses 2:1 gegen den VfB Stuttgart mit, also als du vorhin Baldé gesagt hast, war das mein erster Gedanke, ach ja, das ist derjenige, der dann nach dem Freistoß den Sprint ansetzt und eben dieses 2:1 macht. Wir haben aber auch sowas wie dieses 2:4 im Elfmeterschießen gegen Holstein Kiel, wo ich schon so mehrfach das Gefühl hatte, okay, jetzt hat's der HSV irgendwie gezogen, doch noch irgendwie, und es war aber nicht möglich. Kannst du denn dieses Team schon greifen? Weil wir kommen jetzt natürlich, wir nehmen jetzt nach dem Hoch im Nordderby auf, aber ich sag mal so, wenn man gegen Kiel ausgeschieden wäre und dann im Nordderby irgendwie 1:2 verloren hätte oder auch irgendwie 2:2 meinetwegen, wahrscheinlich wäre dann unser Grundtor im Tenor ein bisschen ein anderer. Also kannst du dieses Team schon fassen?
Ich glaube, das Team schon fassen zu können. Gegen Kiel war in meinen Augen das Problem, dass der HSV nicht hundertprozentig fokussiert war. Und ohne hundertprozentigen Fokus wird's nicht funktionieren in der Bundesliga für den HSV. Und man muss, ein Teil der Wahrheit ist, dass Leistungen natürlich nicht konstant sind. Also es ist wirklich, wenn du sagst, Konstanz ist für den HSV nur eine Stadt am Bodensee, das ist natürlich ein Problem, was wir schon viele Jahre mit uns rumschleppen, viele Saisons, dass wir Konstanz, ja, wenn nicht unsere Stärke. Gegen Kiel, wie gesagt, nochmal zurückzukommen, war das Problem, dass man auch einfach das Spiel falsch angegangen ist. Kiel ist 13. in der zweiten Liga und man hat Kiel, man ist da nicht souverän genug aufgetreten. Man hat viel zu tief gestanden gegen Kiel und am Ende hat sich dann natürlich auch gezeigt, dass der HSV vorne in der Sturmspitze ein Problem hat. Also es fehlen wirklich die Spieler vorne in der Sturmspitze, die einfach die letzte Aktion im Strafraum auch verarbeiten können oder auch mal einen Pass im Strafraum spielen können. Also die letzte Aktion ist oftmals dann einfach nicht gut genug, weil, wie gesagt, Renzdorf Königsdörfer hat letztes Jahr in der zweiten Liga eine super Saison gespielt. Es war wirklich stark und er ist ja eigentlich ist er prädestiniert für dieses System, was der HSV spielt. Er ist eigentlich relativ anlaufstark, nicht ganz so anlaufstark wie Yusuf Paulsen, aber er hat ein gewisses Grundtempo, ist eher so der Spieler, der auch so hängende Spitze spielen kann. Einiges ist er prädestiniert für dieses System, was Merlin Polzin sich da ausgedacht hat, mit den Flügelspielern und so und so in die Räume reinstoßen. Aber das Problem ist, ich glaube, dieser kolportierte Wechsel zu Nizza vor der Saison, der da gescheitert ist, man hat früher immer das Gefühl gehabt, vielleicht kommt er nochmal zurück, weil er eigentlich ja sehr talentiert ist und er kann ja auch was und ich halte ihn eigentlich für einen sehr guten Spieler, aber irgendwie hat man mittlerweile das Gefühl, er kommt nicht mehr zurück, irgendwie, dass seine HSV-Zeit ist irgendwie abgelaufen. Der HSV möchte zwar gerne mit ihm verlängern, aber momentan habe ich das Gefühl, vielleicht verlängert man auch nur, damit man ihn nicht ablösefrei gehen lassen muss und ihn nochmal für Ablöse verkaufen kann, weil er hat jetzt, wie gesagt, 13 Spiele gemacht, ein Tor geschossen, hat in ohne auf ihn draufhauen zu wollen, hat jetzt in meinen Augen eher mehr Tore verhindert, als dass er sie geschossen hat, in den Positionen, wo er auch war, wo er diese Chancen nicht gemacht hat. Und dann hast du halt an Yusuf Paulsen, hast du auch eben erzählt, der halt sehr verletzungsanfällig ist. Jetzt das erste Tor für den HSV gegen Werder, ist natürlich das Tor im Derby, ist natürlich schön und gut, aber der ist schon sehr verletzungsanfällig und ob der jetzt nochmal Luft für 90 Minuten oder 75 Minuten kriegt, das steht in den Sternen. Dann hast du einen Robert Glatzel, der nicht hundertprozentig ins System passt, sich dann so ein bisschen reingekämpft hat. In dem Moment, wo er dann drin ist, verletzt er sich. Und dementsprechend bist du in der Offensive halt im Sturmzentrum auch nicht gut genug besetzt. Und ich persönlich fremdel auch so ein bisschen mit Fabio Vieira auf dem rechten Flügel. Ich habe jetzt viel gelobt, Merlin Polzin für seine Fünferkette und für sein System, was er so spielt. Ich persönlich, wenn ich Fabio Vieira auf dem Platz sehe, denke ich immer, eigentlich müssten wir Viererkette mit zwei Sechsern spielen, weil Fabio Vieira ist für mich ein Spieler, der muss hinter den Spitzen spielen. Das ist ein typischer Zehner. Momentan wird er halt immer auf diesem Rechtsaußen eingesetzt und dann zieht er so nach innen, im Halbraum quasi. Nicht weder Fisch noch Fleisch. Und man hat bis jetzt gesehen, das ist nicht so die Position, die ihm liegt. Er wird von Spiel zu Spiel einen Ticken besser, weil er sich daran anpasst. Aber wenn man ihn wirklich sein hundertprozentiges Potenzial abrufen wollen würde, sehe ich ihn eher auf der 10. Aber dafür müsste man natürlich die Fünferkette auflösen, was Merlin Polzin nicht machen wird, weil das seine neue Stammformation ist. Und wie ich es vorhin gesagt habe, er auch immer in dieser Formation spielt und immer ganz unterschiedlich spielt. Aber Fabio Vieira würde für mich eher auf der 10 vor zwei Sechsern besser zur Geltung kommen. Und damit hat man das Problem, dass man vorne keinen Stürmer hat. Der Stürmer, der an ihr System passt, ist komplett außer Form mit Ranzi. Glatzel ist verletzt, Pausen auch verletzungsanfällig. Und auf dem rechten Flügel hast du halt Ryan Philippe, der sich mittlerweile, er hatte mal eine Phase, wo er besser reingekommen ist, er jetzt auch wieder schwer tut. Von daher ist das, glaube ich, die Schwäche des HSV. Der HSV muss wirklich einen guten Tag erwischen und kommt dann, das hat man jetzt gesehen, wir haben drüber gesprochen, du hast gesagt 1-1 gegen Dortmund, dann der unfassbare Siegtreffer gegen Stuttgart, dann der Sieg im Derby. Der HSV kommt halt viel übers Volksparkstadion. Das ist ja schon fast unfassbar, was dieses Stadion, was diese Mannschaft und die Fans und das Stadion, was das für eine Einheit bildet. Das ist ja, ich will nicht sagen, das ist im Fußball noch nie da gewesen, das wäre Quatsch, aber es ist schon immens. Das ist wirklich eine Symbiose, die Fans mit der Mannschaft und den Spielern auch durch diese Methoden, um dann nochmal darauf zurückzukommen, die Merlin Polzin mit seinen Motivationsmethoden, die er einsetzt, das passt halt alles. Und dann kannst du diese Stärke halt im Heimspiel meistens abrufen, besonders gegen die guten Teams, die halt dir Räume geben. Tust du dich meistens leichter, aber hast du auch gesehen mit auswärts in Leipzig, wo du eigentlich einen Punkt holen kannst, vielleicht wenn du Glück hast, sogar gewinnen kannst und eigentlich phasenweise sogar die bessere Mannschaft warst, wie ich finde. Und das ist für mich so momentan der HSV. Es müssen alle alles geben, damit man überhaupt punkten kann. Aber wenn dann alle alles geben und die Rädchen so ineinander greifen, dann kommt auch was zustande, was Merlin Polzin sich da ausdenkt, weil er sich halt auch oftmals sehr gut auf die Gegner einstellt. Also gegen RB Leipzig haben wir zum Beispiel ganz anders gespielt als gegen Mainz zum Beispiel zu Hause und sowas. Und obwohl es die gleiche Formation war. Es ist von daher, er weiß schon, was er tut, aber wie gesagt, die Spieler müssen hundertprozentig mitziehen, sonst wird's, glaube ich, knapp. Und dementsprechend muss man da jetzt in der Winterpause auch definitiv noch nachlegen. In meinen Augen ein Stürmer und ich würde sogar noch einen anderen Rechtsaußen holen.
Ja, interessant, weil, also alles von dem, was du sagst, das kann man ja mit Zahlen untermauern. 13 von 15 Punkten hat der HSV zu Hause geholt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, der HSV hatte mit Ausnahme des Dortmund-Heimspiels seit dem vierten Spieltag kein Spiel mehr, in dem man einen Expected Goals-Wert von kleiner als 1,0 hatte. Mhm. Also es ist eine Produktivität da, die außergewöhnlich ist. Und der HSV hat mehr Spiele gewonnen und unentschieden gespielt als verloren. Und das als Aufsteiger. Ja. Also wir sprechen hier ja über jemanden, der 7 Punkte Vorsprung hat aktuell auf die Abstiegsränge, der mit 15 Punkten nur einen Punkt hinter Köln liegt, die ja ein fantastischer Aufsteiger gerade sind. Also weißt du, einen Punkt mehr und der HSV, okay, gut, die Tordifferenz ist nicht ganz so gut, aber dann wären wir schon auf Rang 11. Was ich damit sagen will ist, du hast den Zeigefinger erhoben?
Ja, ein Punkt, den ich noch einwerfen würde, ist natürlich, dass man auch so ein kleines Problem hat, weil ich auch gerade mal so ein bisschen meine Statistiken durchgehe mit roten Karten. Es ist manchmal ein Problem, dass man teilweise ein bisschen sich ein bisschen zu sehr, ich will nicht sagen gehen lässt, aber ein bisschen zu sehr einige Situationen unclever agiert und sich dann unnötige gelbe Karten oder rote Karten gerade in Form von Fabio Vieira abholt. Ja. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, der HSV kämpft und beißt und holt sich deshalb die gelben Karten, aber teilweise
Kehrseite ist von, sie müssen alles reinwerfen.
Ja, genau, richtig. Für mich ist es so ein bisschen eher Undiszipliniertheit, warum man sich dann gelbe Karten abholt. Da war selbst im Derby war zum Beispiel eine Situation, wo ich mich sehr aufgeregt habe auf der Tribüne, ist das, wo Fabio Vieira dann versucht, diesen Elfmeter rauszuholen.
Ja,
und das eigentlich fast schon eine Schwalbe ist, wo ich dann sehe und sage, Mensch, lass das doch, das ist doch wirklich wieder, der holt er sich gelb und dann, wie man Fabio Vieira kennt, wird es dann vielleicht am Ende gelb-rot. Das ist, das sollte man unterlassen. Also es teilweise ist dann aus bisschen trotteligen Aktionen holt man sich dann unnötige gelbe Karten und gerät dann in Unterzahl und dann ist es natürlich doppelt schwer.
Ja, das ist definitiv wahr. Also da könnte man jetzt auch lange nochmal drüber reden, aber ich will das gar nicht lassen. Wir haben schon hier einen der längsten Schwerpunkte der Rasenfunkgeschichte aufgenommen. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir auch so viel Zeit dafür genommen hast und eben auch mit mir nochmal in die Vergangenheit eingestiegen bist. Bevor ich dich aber endgültig entlasse, will ich dir jetzt aber dann schon nochmal wissen. Also jetzt 10. Dezember 2025, wie fühlt sich's an, HSV-Fan zu sein?
Ich würde sagen, es sind zwei Gefühle bei mir. Es ist Optimismus und eine Mischung aus Optimismus und Neugierde, was jetzt die Spiele kommt. Also wir sind noch lange nicht über den Berg und die Saison wird eine lange. Das ist, hau ich hier Phrasen raus, aber es ist, das ist leider die Wahrheit.
Ja gut, aber jetzt andererseits jetzt auswärts Hoffenheim, zu Hause Eintracht Frankfurt, beide Spiele, in denen nichts erwartet wird vom HSV und deswegen
vor allem auswärts mit 15.000 Leuten ist ja quasi eigentlich auch ein Heimspiel.
Stimmt.
Und richtig. Heimspiele können wir ja.
Stimmt, sind jetzt zwei Heimspiele in Folge, habe ich so gar nicht gesehen, hast du völlig
ja,
recht.
Ja, meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass Eintracht Frankfurt vielleicht hoffentlich gegen Augsburg gewinnt und nicht den Trainer wechselt.
Ja gut, das ist natürlich nochmal ein anderes Thema.
Mit frischem Trainer, glaube ich, wird es schwer, aber vielleicht mit Topmöller rechne ich mir ein paar Chancen aus.
Shots feiert. Lasse, es ist so schön. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wer noch mehr von dir hören will, Volkspark Geflüster. Es hat mich so gefreut, dass du mal im Rasenfunk warst. Eigentlich irre, dass das
bisher
nicht der Fall war. Und auch einfach danke, dass du uns nochmal mitgenommen hast auf diese HSV-Reise und genieß es einfach nur. Ich habe schon so viele Aufsteiger hier in den 11 Jahren Rasenfunk interviewt, die viel, viel schlechtere Laune haben mussten zu diesem Zeitpunkt der Saison. So gut es geht, genießen, jedes Heimspiel feiern, so viel wie möglich fahren. Und wo der HSV dann landet, das liegt auch nur zum Teil in der Hand des HSV, so ehrlich muss man es auch sagen.
Ja, das stimmt. Ja, die Heimspiel-Magic muss mitgenommen werden und der Rest kommt dann hoffentlich von allein.
Aber absolut, wir schauen es uns an. Lasse Borg vom Volksparkgeflüster, vielen, vielen Dank dir, dass du hier im Rasenfunk warst.
Vielen Dank für die Einladung, Max.
Und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, alle Sendungen hier, die sind von euch finanziert. Auf rasenfunk.de, in der Videobeschreibung und in der Podcast-Beschreibung, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Und in dieser Folge bedanke ich mich bei Charlie, bei Adam, bei Niklas, bei Fabian aus der Elbmarsch, bei Pau Neu und bei Ed Cicotti. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann geht doch gerne auf mitmachen.rasenfunk.de und empfehlt diese Folge doch sehr, sehr gerne weiter, wenn ihr mögt. Vielleicht gibt's ja auch HSV-Fans da draußen, die gar nicht wissen, dass es den Rasenfunk gibt, weil sie zu spät HSV-Fan geworden sind. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Bleibt oder werdet gesund und bis bald. Ciao.
Tschüss.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.